Idee zur Folge.
Markus, Gäste.
Sebastian und Markus. Lektorat und kontrolliertes Dazwischenreden.
Karin Röttger. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher.
Ture Röttger.
Intro!
Teil 1. Eingegroove.
Ich bin echt ambivalent heute. Also ich habe das Buch gelesen, als es rauskam. Ich war, glaube ich, sogar bei den Vorbestellern mit dabei. War damals total begeistert. Jetzt habe ich es noch.
Sag mal, worüber du redest.
Also, weiß ja noch, nimm noch nicht auf. Ich muss noch gleich mein Essen holen. Und,
ach so,
und Lars,
wir sind noch im Vorgespräch. Ja, ich nehme trotzdem schon auf für die Outtakes und so.
Ja,
das ist ein schöner Outtake. Nein, nimm doch nicht auf.
Ja. Oh, geil. Ich kann euch für mich, neue Funktion, geil. Ich kann euch für mich lauter leiser drehen. Das heißt,
das
was mich gerade
stört, ich ja gerade vorhin gesagt.
Sebastian, ja, tut mir leid. Ich kann jetzt Sebastian lauter drehen und dann seid ihr für mich gleich laut. Cool. Sebastian, sag doch mal was.
Was soll ich denn sagen?
Ja, das reicht mir auch schon. So wunderbar.
Ja, schön.
Problem gelöst. Ich habe mein Problem jetzt gelöst. Tores Problem ist gelöst.
Tores Problem, ja, sehr gut. Dann gibt es ja keine Probleme mehr zu lösen jetzt, oder?
Ja, jetzt vorbei mit Problemen lösen für heute.
Ja, obwohl, die Milchcreme, das ist vielleicht noch ein Ding.
Ich frage mich mal gerade, was passiert, wenn ich jetzt dich noch zusätzlich anrufe? Habe ich dann auch die Möglichkeit, dann die Lautstärke einzustellen?
Ach, du siehst
ja,
jetzt
weil ich
Sebastian
kriege nur
mich als ein Track, oder?
Genau, ich kriege nur einen Track rein.
Ja.
Ja, ich auch.
Ja, und ich habe zwei. Das ist eine gute Frage. So. Wollen wir das ausprobieren und jetzt das, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du dann auch Doppler, also so Feedback-Effekte.
Weißt du was? Ich versuch's jetzt einfach mal.
Mach. Wen rufst du jetzt an?
So, Sebastian.
Okay.
Ah, ich sehe, was ich vergessen habe. Ich muss mal schnell noch das Buch holen.
Ich habe ja leider nur das Hörbuch.
Ich auch. Ich glaube, ich als Hörbuch mag ich es auch lieber.
Ja, also ich habe halt einfach keine Zeit zum Lesen. So. Das ist halt, na, vor allen Dingen, wenn ich jeden Tag im Auto sitze, 2 Stunden, dann kann ich das gut hören. Ne?
Teil 2, Begrüßung und Einleitung.
Jo, willkommen, liebe Kinder im Norden, im Süden, im Westen, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Willkommen beim Röttcast.
Willkommen.
Willkommen. Heute mit Sebastian und Markus und wir sind wieder beim Mark, Uwe, Kling.
Wieder? Ich bin jetzt das erste Mal mit dabei beim Mark, Uwe, Kling.
Stimmt, ja.
Stimmt, Klong. Ja. Das ist jetzt
Kling-Klong.
Das ist, glaube ich, unsere dritte Mark-Uwe-Kling-Folge jetzt nach Känguru. Nee, die vierte. Känguru-Chroniken-Film, Känguru-Chroniken-Hörbuch, Quality Land.
Ja. Echt, ja?
Ja.
War ich bei allen zugegen?
Ja, du warst bei allen zugegen, tatsächlich.
Du Scheiße, ja. Das ist, wenn die Demenz kickt.
Ja.
Und,
ich wollte es ja jetzt so nicht sagen.
Ja, ist schon so. Ist schon okay so. Ja.
Das treiben wir auch noch weiter, ich sag's euch.
Ja, wenn das nächste.
Der kommt, haut ja oder? Auch fröhlich raus. Jetzt ist wieder ein neuer Känguru-Film draußen.
Oh,
ja.
Mit, ja,
ich hab's.
Er treibt so weit, dass ich bald erstmal auf Twitter entfolge und in 2 Monaten wieder erst anschalte.
Du meinst, wenn die PR-Phase vom Film vorbei ist?
Oh ja, das ist schrecklich, die PR-Phase momentan. Der flutet ja Twitter.
Was soll man machen, ne? Da muss
deswegen
halt
habe ich kein Twitter. Nee, aber ich weiß nicht. Wenn der ähnlich gut wird wie der erste, dann kann man sich den auch schenken.
Ich habe Hoffnung. Also jetzt hat er tatsächlich selbst Regie geführt.
Ah ja.
Aber im Kino werde ich mir den wahrscheinlich nicht anschauen. Ich warte, bis da irgendwo anders abschlägt.
Ich mag die Comics, aber das Ganze als Film über 90 Minuten zu tragen. Ich habe den ersten schon nicht gesehen, weil er, ja, ich stehe dem zu skeptisch gegenüber.
Ja, das Problem ist, dass das der Film, erste war halt so Schema F, weißt du? Der hatte überhaupt nichts mehr von der Erzählstruktur des von
ja, es ist halt wie wenn du versuchst, einen Herr der Ringe in einen 90-Minuten-Film zu packen. Das funktioniert halt nicht. So.
Ja, oder auch
oder
einen 3-Stunden-Film.
Oder du aus einem 90-Minuten-Film versuchst, eine 2-Staffel-Serie zu machen.
Ja.
Also zum Kinderbuch, das nicht mal 90 Minuten Film füllt, da eine Serie draus zu machen.
Oder drei Filme.
Oder drei Filme, genau.
Ah, 3 Stunden. Ja, wir haben noch nicht mal angefangen, wir schweifen schon mal ab hier.
Ja, ist mega doll.
Ja, heute reden wir über ein Buch, Schrägstrich, Hörbuch. Und ich glaube, so genauso haben wir es konsumiert. Von uns haben das als Hörbuch gehört, einer hat es gelesen. Quality Land 2.0.
Ratet mal, wer es gelesen hat. Derjenige, der sonst auch Bücher liest, wenn man Filme sprechen möchte.
Naja, heute war es ja richtig. Wobei, ich glaube, du hast eine ganz andere Erfahrung gemacht als wir.
Ja.
Das kann sein.
Soll ich mal einsteigen?
Steig mal ein.
Ja.
Teil 3. Ein paar Eckdaten zu Quality Land 2.0 und ein paar Worte zu Marc-Uwe.
Okay.
Marc-Uwe macht Comics mit Kängurus.
Ja. Ja, eigentlich hat er ja angefangen, Stand-up mit Kängurus zu machen. Dann hat er Romane mit Kängurus gemacht. Dann hat er Comics mit Kängurus gemacht. Jetzt macht er inzwischen Filme mit Kängurus.
Wir haben Teil 2 verpasst.
Ja, den will ich noch schauen. Ich wollte ihn nicht im Kino sehen. Der erste hat mir nicht gefallen.
Okay. Der zweite ist wohl viel besser.
Und jetzt macht er noch Science-Fiction-Romane ohne Känguru, aber die irgendwie schon wieder mit Känguru sind. Leute, die das gelesen haben, verstehen das. Und wir sprechen heute über Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis, was 2020 herausgekommen ist. Und der Nachfolgeroman ist von Quality Land ohne Punkt 0, der 2017 rausgekommen ist, den wir auch schon besprochen haben.
Da, 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 da.
Ja, das war's eigentlich, ne? Oder wollen wir noch kurz sagen, wie alt Marc-Uwe ist?
Nein, wir können
nur
das.
Damit wir uns alle schlecht fühlen.
Nein.
Der ist genauso alt wie ich. Wie wir.
Und? Teil 4. Von Quality Land zu Quality Land 2.0.
Also, ich habe Quality Land 1.0 oder Quality Land ohne irgendwas gelesen und war damals ziemlich begeistert von. Gehörte dann auch zu den Vorbestellern für Quality Land 2.0. Hab das dann, als es rauskam, auch direkt gelesen. Wann kam das raus? 2020. Hab das echt verschlungen, war amüsiert, hat mir nett gefallen, allem drum und dran. Und hab das jetzt nochmal rausgenommen für den Podcast. Und das war ein großer Fehler.
Das tut mir schrecklich leid. Vor allem, du hast das sogar angekurbelt, dass wir heute den Podcast hier machen.
Genau. Es war irgendwie, ich hab jetzt auch nochmal ins erste Buch reingelesen. Und ich muss sagen, der zweite Band ist jetzt insgesamt perspektivisch gesehen für mich schlechter als der erste. Aber ich meine, okay, das hört man relativ oft. Aber jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, mir passt sein Schreibstil mal gar nicht.
Ach, in beiden Fällen nicht?
Also ich find den Schreibstil, also er ist nett, er ist mitreißend und so, aber ich weiß nicht, ob ich momentan in irgendeiner komischen Phase bin, dass ich mich da nicht drauf einlassen kann oder so, aber nee, ich komm irgendwie, werd da nicht warm mit. Das zieht mich echt nicht mit. Und von der Story, die Witze, die ich als wahnsinnig lustig, oder beziehungsweise was heißt wahnsinnig lustig, die Witze, die ich positive Erinnerungen hatte, wo ich sie jetzt gelesen habe, irgendwie, vielleicht war man 2020 von der Pandemie so geschädigt, dass man sich über alles gefreut hat, was einen irgendwie aus dem Trott rausgeholt hat. Wie ging's euch?
Tja, also ich muss sagen, ich habe es jetzt halt auch seit Ewigkeiten mal wieder angehört und mir hat es beim ersten Mal hören nicht so zugesagt und jetzt beim zweiten Mal dann tatsächlich etwas mehr. Also den ersten Teil fand ich tatsächlich auch besser. Zweite ist auch okay gewesen, so in meiner Erinnerung. Hat mich halt nicht so mitgerissen. Und jetzt, wo ich ihn das zweite Mal gehört habe, fand ich ihn tatsächlich besser als beim ersten Mal hören. So. Also ich finde ihn immer noch okay, haut mich nicht so ultra doll vom Hocker, aber ist ganz lustig und lustiger, als ich es in Erinnerung hatte tatsächlich.
Also ich finde, das ist quasi die logische Fortsetzung vom anderen Roman. Hat so für mich dasselbe, ähnliches Feeling auch. Aber es ist halt eine Fortsetzung, ne? Mit allen Problemen, die Fortsetzungen halt so in der Regel haben. So ein bisschen Eigenständigkeit fehlt, die Charaktere sind zum Teil ziemlich ausgelutscht, zum Teil werden die aber auch sehr logisch und nett fortgesetzt. Aber es hat halt so ein bisschen das Gefühl von neu und frisch fehlt vollkommen. Das ist halt so ein Seriending jetzt.
Ja, das stimmt.
Genau, und Und das geht mir jetzt irgendwie insgesamt, wenn ich die beiden Bücher nochmal rückblickend betrachte, so als sie neu und frisch waren, waren sie lustig und unterhaltsam und jetzt irgendwie. Naja.
Also nicht unbedingt was, was man ein zweites Mal lesen kann oder könnte.
Es wundert mich. Normalerweise lese ich Bücher eigentlich ganz gerne ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und ich meine, das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre her.
Ja, also auch lang genug, ne? Dass
Ist
man es
eigentlich auch
wieder
lang
lesen kann.
genug, dass man es nochmal lesen kann. Dass man jetzt nicht jedes Detail noch im Kopf hat und so. Aber mir sind jetzt so einige Sachen aufgefallen. Gerade jetzt nochmal, wo ich auch ein bisschen nochmal recherchiert hatte für den Podcast und mir nochmal so ein paar Rezensionen und sowas online durchgelesen hatte. Beispielsweise Witze, die online abgefeiert wurden, wie beispielsweise dieser Einstieg mit dem mit dieser Nutzungsvereinbarung. Wenn man das jetzt weiterliest und die Seite umblättert, dann hat man dieser Nutzungsvereinbarung zugestimmt. Ja, ich fand es lustig, als ich gelesen habe. Jetzt fällt mir aber im Nachgang auf, okay, den gleichen Gag habe ich ehrlich gesagt schon vor 25 Jahren in praktisch derselben Formulierung bei Pratchett gelesen.
Ja, vielleicht ein bisschen abgekupferter. Hm?
Vielleicht,
Ein Schelmel.
oder halt bei Pratchett, klar, dementsprechend ein kleines bisschen abgewandelt. Da war es halt irgendein Kobold in irgendeinem Kobold-betriebenen Gerät und so. Aber effektiv so, ja,
Okay.
okay.
Wobei, ich muss schon sagen, im Kontext, in dem das Ganze stattfindet, auf der wir auch gleich mal gleich mal erstmal, glaube ich, zu sprechen kommen sollten, über die Welten, das spielt und so, ist der folgerichtig, der Witz. Vielleicht sogar zu folgerichtig. Steht ja wirklich, wie ich das meine? Der muss schon fast passieren und deswegen sollte er nicht passieren.
Du meinst zu offensichtlich,
Ja, genau. Also es
zu
ist schon
doll?
so, also da sind wir auch wieder beim ersten Mal lesen und zweiten Mal lesen. So beim ersten Mal lesen ist halt alles noch so, also kann das dich selbst dann noch überraschen, wenn du es eigentlich schon kennst, weil du kennst den Text ja noch nicht. Und beim zweiten Mal lesen fängst du ja an, so abzugleichen und so, weil du schon so ein bisschen mehr weißt, was dich erwartet. Und dann kann dir sowas plötzlich auffallen. Aber im Kontext dieser Welt ist es halt total folgerichtiger Witz, Gag, was auch immer das sein mag.
Ja.
Also die Welt, die er aufgebaut hat, ist auch an sich schön stimmig und schlüssig. Jetzt beim nochmal querlesen, ich fand mit die lustigsten Passagen eigentlich die besten Passagen, die schwarzen Seiten, die Werbespots.
Ah, okay. Ja, bei
Die
uns sind
Werbespots
wir.
oder diese Einstreusel, dieses Querbeet aus der Welt irgendwie, als würde man ein bisschen zappen und auf einem anderen Kanal landen.
Ja, das hat er im ersten Roman ja auch schon gemacht. Und da fand ich die sogar ein Stück weit her schärfer, wobei ich auch die dunkle Version hatte. Beim ersten Roman hattest du die helle Version, die ein bisschen netter
Ich habe die
war
dunkle.
und die dunkle,
Ich habe auch
genau.
die dunkle.
Ach,
Ja.
echt? So was gibt's? Ja, krass. Wieso sagt ihr mir das jetzt erst? So eine Scheiße. Was habe ich denn gehört?
Keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht. Also es hat ein schwarzes Cover. Das
Ja.
ist
Ja, also 2.0 hat die
wahrscheinlich dann.
Aufteilung ja nicht. Bei 1
Ach
gibt es die
so, ach
Aufteilung
so.
und wenn es ein schwarzes Cover ist, ist es die dunkle Version, weil es
Ah,
ja dunkel.
Donnerschlag, Mensch. Ja, dann habe ich wahrscheinlich die helle gehört. Nee, ach, was weiß denn nicht? Ist es
Ja,
ja auch egal. Wir
weiß
reden
ich
ja
denn,
über
was
die
ich so
zweite.
gehört habe?
Ja, weiß ich doch nicht, meine
Ja.
Güte. Das ist dann wieder das mit der Demenz dann, ne?
Ja.
Teil 5. Hörbuch oder Buch?
Aber was ich vorhin meinte, so von wegen, du hast wahrscheinlich ein anderes Erlebnis gehabt. Ich kann mir kaum vorstellen, das zu lesen. Da ich schon die
Nee.
Känguru-Chronik nur gehört habe, gehört so dieser Erzählstil, die Stimme, also wie er es selber vorträgt, das gehört für mich so, das ist so eine Einheit. Und seine Texte
Ja, auf
auch
jeden
mag.
Fall.
Uwe Kling.
Okay, die habe ich jetzt gar nicht. Ich habe eigentlich alle seine Sachen bisher immer gelesen und habe dann gar nicht diese Verbindung mit der Stimme oder sowas dazu, sondern wirklich nur der reine Text.
Also hast du noch gar nicht reingehört, mal so?
Nee, gar nicht. Ich bin nicht so der Hörbuchtyp.
Ja, okay.
Hörbücher
Nee, nee,
treiben
nee,
mich
ist
dann ein
auch
bisschen in
gut.
den Wahnsinn, weil ich will es lesen. Und wenn ich höre, dann habe ich 101 Podcast, den ich folge.
Ja.
Ich hab immer so um die 80 Stunden in meinem Podcatcher irgendwie rumliegen, die gehört werden müssten.
Ja, moin.
Das artet hier an Arbeit aus.
Ja, ich hab letzter Zeit viel am Fahrrad verbracht, da hatte ich viel Zeit.
Kann ich gar nicht. Fahrradfahren und so, so Sprachdinge hören kann ich nicht. Auch keine Hörspiele oder so. Da höre ich Musik.
Auch, ja.
Ja.
Ich höre immer Podcasts oder ja, Hörbücher halt, wie gesagt, wenn ich zur Arbeit fahre. So, jeden Tag 2 Stunden Zeit. Oder halt, wenn ich zu Hause irgendwie was rumwurschtel, Wäsche aufhängen,
Ja,
also ein Kram.
so Haushaltsscheiß, ne?
Ja, und ich bin jetzt auch schon ein Step weiter, wenn ich irgendwelche Spiele spiele,
Ja.
auf der Playse oder so, die so etwas, ja, will nicht sagen monoton sind, aber ne, schon. Dann mache ich mir nebenbei auch noch irgendwie einen Podcast an. Das ist
Also, wenn du
dann,
einem Kunden am langweilige Spiele spielst.
ja, genau.
Was mich zur nächsten Frage bringt. Warum spielst du langweilige Spiele?
Na, sie sind ja per se nicht langweilig, aber manchmal sind das halt so Sachen, wo man so übelst grinden muss, weißt du, wo du 10-mal das Gleiche machen musst, um weiterzukommen. Und dann denke ich so, oh ja, weiß ich nicht, ey, ist jetzt halt nicht so spannend. Dann mache ich mir einen Podcast oder ein Hörbuch an und dann mache ich halt
Also,
das
wenn das Spielen
nebenbei.
in Arbeit zur Arbeit wird.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Aber man kann es ja auch nicht einfach dann nicht mehr spielen.
Ja, ich höre tatsächlich bei der Arbeit.
Ja, das ist natürlich auch entspannt. Das kann ich leider nicht.
Teil 6. Die Welt von Quality Land.
Sind wir in der Lage, mal diese Welt, also gar nicht mal das Buch selber, ich finde die Story fast unmöglich zusammenzufassen, das lassen wir heute
Ja,
einfach.
das funktioniert. Wie, das ist ja wie mit dem Film. Wie willst du jetzt hier so ein 9-Stunden-Hörbuch in paar und was Minuten Podcast
Ja,
drücken?
finde ich auch gar nicht so wichtig. Ich finde, das ist keine Story-Erzählung, sondern dass die Story eigentlich nur Ausrede, um Aussagen unterzubringen.
Ja, das stimmt. Das ist ja.
Also, was für eine Welt sind wir hier gelandet, beim Quality Land?
Ja, das ist eine sehr moderne Welt, würde ich sagen. Durchtechnisiert.
Eine uns eigentlich ziemlich nahe Welt, ne?
Ja, nah,
Also, nahe
aber halt schon.
Zukunft.
Ja, ich weiß nicht, kennt ihr Black Mirror,
Die
die
Serie, ne?
Serie auf
Ja.
Netflix? Ja, in so einer Welt, würde ich sagen. Also sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, fortschrittlich, aber auch ein bisschen zu doll. Also so, wie es halt nicht sein sollte.
Ja, typische Dystopie eigentlich, dass die Dinge haben sich weiterentwickelt, aber leider die falschen.
Ja, oder in die falsche Richtung, ja.
Ja.
Amazon hat Blade Runner gekapert.
Ja, so ein
Kurz
bisschen, ne?
zusammengefasst.
Ja,
Das
das
ist
ist echt
eigentlich
gut,
schon.
ja.
Eigentlich leben wir in einer Welt, wie sie sich die Amazon vorstellt. Und wisst ihr was? Amazon stellt sich eine Dystopie vor, wo jeder Mensch eigentlich nur nach bestimmten Wert und Leistungen bewertet wird, was ja jetzt schon der Fall ist. Es gibt ja Leute, die sagen, wir würden in einer Leistungsgesellschaft leben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leistungsgesellschaft ist eine Illusion. Aber das kommen wir. Aber dort bist du. Das ist noch nicht mal mehr eine Leistungsgesellschaft, sondern eine Bewertungsgesellschaft. Du hast ein Punktesystem und je nachdem, wie viele Punkte du hast, desto mehr Rechte hast du in dieser Welt. Und das Punktesystem orientiert sich halt nach gesellschaftlichen Status, ob du nett zu deinen Eltern bist, ob du
Wie in China.
ja wie
Ich wollte es gerade sagen, genau wie in China, ob dich viele Leute irgendwie negativ in den Social Media bewerten und sonst was, das fließt alles
Wir
damit
haben es
ein.
eigentlich in dieser Hinsicht mit ganz klassischer Science Fiction zu tun, im Sinne von, dass eigentlich fast alles, was in dieser Welt passiert, heute schon da ist und einfach ins Absurde weitergedacht wurde. Also so mit einer geraden Linie gerade nach geradeaus, das ist so ganz klassische Science Fiction eigentlich. Ohne Raumschiffe, aber mit Robotern.
Es kommen viele, viele schöne Details in beiden Büchern drin vor, wie beispielsweise das, wie war das, wie heißt nochmal der weltweite Konzern, der sozusagen das Amazon.
You need oder sowas? Nee. The shop.
Ja, The Shop, genau. Dass die im Prinzip den Leuten schon Produkte zuschicken, bevor diese die bestellt haben, weil sie aufgrund ihrer Nutzerprofile das erkennen und dann dementsprechend dann das schon veranlassen und so. Viele lustige kleine Details, die das Ganze rund machen.
Teil 7. Kikis Problem, unser Problem.
Ja, aber wie wir es vorhin gesagt hatten, die Story ist halt ein bisschen einfach aufgezogen. Die ist da drüber gestülpt. Mit teilweise. Ich habe gerade hier die ganze Zeit die Rezension von Quality Land auf Google Books mal vor mir. Oder beziehungsweise hier so eine Zusammenfassung, nicht Rezension. Nee, das kann man nicht vorlesen, weil die Leute bleiben dann nur noch ratlos zurück. Also ich hab jetzt die ganze Zeit so parallel ein bisschen gesucht. Ich finde leider echt keine schöne kurze Rezension, so ein paar Sätze, die das Ganze mal zusammenfasst. Oder nee, nicht Rezension, sondern halt Zusammenfassung. Wollt ihr das mal versuchen?
Was
Bevor ich
jetzt?
mich da schon komplett verzettel, mal so ein kleines bisschen so die Story, so in, wen verfolgen wir? Wir sind wieder mit Peter Arbeitsloser und Kiki unterwegs.
Genau, Kiki haben wir übrigens bei der letzten Mal im Quality Land 1.0 besprechen. Streiflich vernachlässigt. Wir müssen heute noch mal ein bisschen über Kiki reden, finde ich.
Ja.
Ja, genau. Heute ist Kiki so ein bisschen, die tatsächlich so ein bisschen mehr ein Mittelpunkt. Wir erfahren, wo Kiki eigentlich herkommt. Die ist ja als Waise aufgewachsen. Wir erfahren, dass sie von von einem Nannybot aufgezogen wird, was nicht unüblich ist, weil die Nannybots fast alle Kinder in dieser Welt aufziehen. Also fast alle Kinder werden von Maschinen, von Androiden aufgezogen. Was aber ungewöhnlich bei ihr ist, dass sie halt komplett ohne Eltern aufgewachsen ist. Das heißt, der Nannybot ist, die weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Sie kennt nur diesen Nannybot, den sie auch als Mutter oder als Mutterersatz tatsächlich akzeptiert. Und die versucht jetzt rauszufinden, wer ihre Eltern sind. Und das ist nicht leicht, weil das Ganze gut, sehr gut versteckt ist im System.
Und sie ist so eine kleine Revoluzerin, so, ne? Also sie wehrt sich halt gegen alles, was in the shop und alle möglichen Institutionen da versuchen, mit den Menschen zu machen.
Ja, ihr
Also sie
ganzes
jailbreakt sich ihre
genau.
Geräte und so.
Ihr ganzes Grundkonzept ist ja, weil alle Algorithmen dich vorhersagen wollen, was du brauchst, haben willst und als nächstes machst, damit sie dich entsprechend bedienen können, ist ihr ganzes Konzept sich einfach vollkommen irrational und unvorhersehbar zu verhalten. Was, glaube ich, auf Dauer ziemlich anstrengend ist.
Ja, na vor allen Dingen musst du ja immer, also dann kommst du ja in so eine Endlosschleife. Du musst immer das Gegenteil machen von dem, was du eigentlich machen würdest, aber
Aber
dann ja
nicht
auch wieder
immer.
nicht.
Dann wird es ja wieder zur Regel.
Ja, nicht immer. Es ist ja, ja. Es ist, ja, weiß ich nicht, müsste ich
Ja.
nicht. Nee, lass mal.
Aber das ist ja auch, das ist ja dieser Druck, der auf diese Welt auf dich aufbaut. Du hast ja nicht mal so richtig die Wahl. Entweder du machst das alles mit und lässt dich quasi von diesen Algorithmen treiben und du führst ja kaum eigenes Leben mehr, sondern die Vorstellung davon, wie dein Leben aussehen könnte, also die Vorstellung einer KI, wie dein Leben aussehen könnte, treibt dein Leben an. So eigene Entscheidungen finden ja nicht mehr statt. Das sind ja alles Kinder, diese Menschen inzwischen. Also entweder lässt du dich treiben oder du gehst mit aller Gewalt dagegen an. Das sind die beiden Optionen, die du noch hast.
Ja, es gibt ja auch eine Gruppe, die da mit aller Gewalt gegen angehen oder ja, einfach der Trotzen, das sind ja die Low-Leveler. Und die haben halt ein Low-Level, offensichtlich. Die sind ja so ein bisschen, naja, rebellisch gegen diese ganze Bewertungsnummer.
Beziehungsweise die tun alles, damit sie halt wenigstens möglichst wenig Punkte bekommen, möglichst tief. Nee, die
Was
sind
ja auch wieder
sich.
anstrengend ist,
Ja,
ne?
natürlich. Also das inklusive Selbstverletzung, damit sie weniger gut aussehen und so. Also du kannst eigentlich gar nicht mehr leben, ohne dich das zu positionieren. Das ganze System geht so weit, dass du es nicht ignorieren kannst.
Stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Ja, und so weit weg sind wir aber auch wiederum gar nicht davon.
Meinst du?
Ja, also schon. Also je nachdem, was du machst. Oder, also es ist schon so, dass du heute, also du kannst ohne diesen ganzen Online-Quatsch leben. Du brauchst nicht streamen, du kannst auch ohne Amazon leben. Das sind alles Sachen, die bieten dir nichts an, was nicht irgendwie noch außerhalb dieser Systeme existieren würde.
Okay, wir sind gerade in der Transformation, also so der, was weiß ich was, die ersten Versicherungen verschicken können keine Posten mehr, sondern machen nur eine E-Mail.
Ja, aber selbst das bist du schwer zu sagen, ja. Kommst du noch raus, ohne dass dein Algorithmus dich bewertet? Das ist schwer zu sagen, weil die ganzen E-Mail-Systeme sind ja auch schon Teil dieser
Ja, aber du
Infrastruktur.
bist ja nicht verpflichtet dazu, das zu haben. So, du bist ja nicht verpflichtet. Du bist ja nicht mal verpflichtet dazu, ein Bankkonto zu haben. Also du kannst dir deinen Lohn auch bar auszahlen lassen.
Ja, aber es wird halt alles schwieriger, ne? Also alles anstrengender.
Ja, na klar, aber das ist ja auch das, warum es das gibt, um uns die Arbeit zu erleichtern, möchte ich mal behaupten. Jedenfalls war das ja Grundgedanke von dem ganzen Bums, ne? Dass man irgendwann vielleicht nicht mehr 8 Stunden am Tag arbeiten gehen muss, sondern nur noch 6 und dann noch irgendwann weniger und irgendwann macht der ganze Technologiekram, den wir so machen und wir haben ein schönes Leben. Aber es ist halt die Frage, wie realistisch oder umsetzbar das ist und welche Folgen das hat, so, ne?
Rumpf?
Ja.
Warum haben eigentlich die Leute Angst davor, dass ihre Arbeitsplätze von der Technologie geschluckt werden? Es ist doch gut, wenn wir alle weniger arbeiten müssen.
Ja, weil ihnen immer noch erzählt wird, und es ist ja auch tatsächlich nach wie vor unsere Struktur der Gesellschaft, dass du weder soziale noch finanzielle Anerkennung dafür kriegst, wenn du wenig arbeitest. Weißt du, bist du jemand, der tatsächlich auch auf die Gefahr hin, und das reduziert ja erstmal nur sein Einkommen und seinen Zug, also seine Rente zum Beispiel, wirst du immer noch mindestens belächelt, wenn nicht sogar als weniger nützlich betrachtet, wenn du sagst, ich will aber jetzt leben und deine Arbeitszeit reduzieren.
Ja, ja, also wenn man das so hört, klingt das immer so dystopisch, dass also aus vielen Mündern, ja. wenn die Leute weniger arbeiten müssen, aber für mich ist das voll die Chance für eine Utopie. Man muss halt bestimmte Dinge umstellen. Es darf ja halt nicht mehr passieren, dass in einer Welt, wo weniger gearbeitet werden kann, weil weniger Arbeit anfällt, dass die Leute abhängig davon sind, sich tierisch konkurrent zu machen um die wenigen Arbeitsplätze.
Ja, und es ist tatsächlich, ich meine, im Moment zeigt sich ja tatsächlich, dass es in vielen Bereichen überhaupt nicht zu viele Leute gibt. Das ist eine Erzählung der 80er, die niemand ernsthaft großflächig so auflöst und die Dinge so strukturiert, dass es funktioniert. Also wenn man sich anguckt, wo Deutschland die meisten Fachkräftemangel hat, sind das Bereiche, die seit vielen Jahrzehnten falsch betrachtet und falsch bezahlt werden. Zum Beispiel bei der Pflege ist es ja nicht nur schlechte Bezahlung und Überstunden, sondern dass die Leute in der Schule sitzen und Dinge lernen, und dagegen komplett zu 100% verstoßen müssen. Also habe ich gestern noch gelesen, PflegekraftschülerInnen lernen, dass sie am besten für maximal 6 Patienten zuständig sind. Sie kommen ausgelernt, also schon in der Ausbildung ist es ja schwierig, aber sie sind ausgelernt, stehen im Krankenhaus und müssen 15 bis 16 Patienten versorgen.
Das heißt, sie werden für einen Beruf vorbereitet, der so nicht existiert.
Den niemand so existent haben will. Und das ist beim Erzieher sein das Gleiche, das ist beim Lehrer sein das Gleiche. Für Lehrerinnen und Erzieherinnen gilt das übrigens auch. Mhm. Und man wird immer noch von Kreisen, die null Ahnung haben, was das für Berufe sind, wird einem noch immer erzählt, ja, aber dein Herzblut hängt doch daran.
Ja, das ist aber, das ist halt...
Und Herzblut reicht einfach nicht.
Das ist das Problem, was Künstler, soziale Berufe, pflegerische Berufe alle gemeinsam haben. Es ist tatsächlich, dass so viel Herzblut dran hängt, dass viele mal sich lange unter Wert verkauft haben, was ich auch immer noch stark tue unter anderem.
Ja, dann kommt noch dazu, dass ganz, ganz viele von den Diskussionen, die gerade sinnvollerweise geführt werden, bei all diesen Berufsgruppen als allerletztes ankommen. Also selbst wenn alle Büros in Deutschland 4-Tage-Woche hätten, wäre es äußerst schwierig, Pflegekräften und Sozial- und Erziehungsdienstmenschen und LehrerInnen und auch KünstlerInnen oder beziehungsweise Menschen in kreativen Berufen, die ja als Dienstleistung laufen, das zu ermöglichen. Ja. Weil es zum einen von allen möglichen Sachen zu wenig gibt und zum anderen, weil es ja keine festen, geschlossenen Tage gibt. Und man dann auch eine auch schon sehr lange fragwürdig laufende Situation in all diesen Bereichen auch massiv verändern müsste. Also ein Büro, ob ich jetzt Montagabend um 10 noch eine Akte fertig mache oder Dienstagmorgen um 9, das ist nicht so relevant. Aber wenn halt einfach 90% aller Kinder 5 Tage, 8 Stunden da sind, dann kann nicht so wenig, dann können die Leute nicht weniger arbeiten. Und das macht die Berufe auch nicht unbedingt attraktiver.
Jeder Streaming, den ich habe, hat eine Meinung dazu, was ich gerne gucke.
Das stimmt.
Ja. Mehr oder weniger zuverlässig, aber es wird mir ständig geguckt, was ich gucke und mir dann Sachen vorgeschlagen. Ich meine, noch sind die Systeme halt dümmer als bei Quality Land, aber sie sind da.
Wenn sie denn schlauer würden, wäre das ja von Vorteil.
Ja.
Ja.
Was ich halt immer denke, du bist dann halt in so einer Blase drin, weißt du, weil du halt so angefangen hast, sagen wir mal, ich höre Nirvana und dann bin ich komplett in so einer Nirvana-Blase plötzlich drin. Und ich krieg da nichts mehr mit von, was außerhalb dieser Blase vielleicht existiert und verpasse Sachen, die mir eventuell trotzdem gefallen hätten, wenn ich einfach so einer zufälligen Welt leben würde, wo die Dinge halt zufällig auf einen einprasseln.
Aber man will das ja auch. Also ich habe das, also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Streamingdienste oder sowas bleiben wollen, du kannst ja bei Netflix anklicken, irgendwas zufällig machen und es ist scheißegal, wie wenig ich finde auf Netflix. Also wenn ich da so durchgucke und denke, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf, habe ich keine Lust drauf, habe ich keine Lust drauf. Noch nie habe ich auf hier zufällig irgendwas anzeigen geklickt, weil ich denke, nee, nachher ist das irgendeine Scheiße. So, also ich bin halt auch gar nicht mehr offen dafür, sondern ich denke, nee, ich will jetzt das gucken, was ich möchte, und da gucke ich zum vierten Mal den gleichen Film, weil ich weiß, dass der mir
Ja.
gefällt. So,
Ja.
das ist
Ja, das Ganze funktioniert,
diese.
weil uns das irgendwo abholt. Also das bedient ja etwas, was wir in großer Masse irgendwie sehr gut annehmen können, ne? Sonst wäre das, hätte sich das nie durchgesetzt in der Form.
Ah, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiter verhält. Aber wir werden ja, also wir werden es ja auf jeden Fall noch erleben. Ob es dann so schlimm wird wie in Quality Land. Ich hoffe nicht.
Es wird wahrscheinlich einfach anders schlimm.
Anders schlimm, ja.
Ja.
Teil 8. Eine Dystopie.
Also es ist ein pessimistischer Roman. Sehr pessimistisch.
Ja, na klar. Aber sonst könnte man ja auch nicht diese ganze Kritik darunter reinbringen, ne? Also, wenn das alles nur super wäre und toll, und dann, was willst du dann kritisieren an dem System, ne?
Es gibt ja noch die Möglichkeit des Umgekehrten, des Kritisieren, indem du so eine Utopie aufbaust, die halt bewusst alles so betont besser macht, zu zeigen, was falsch läuft. Also so könnte es auch sein, Ding.
Ja.
Das ist ja das Prinzip Star Trek da, ne?
Kommen dann aber wirklich interessante Stories dabei raus?
Hat Star Trek interessante Stories?
Ja, aber die entstehen ja immer wiederum nur dadurch, dass die Utopie auf etwas nicht utopisches, teilweise
Ja,
dystopisches
tatsächlich ist
auftritt.
Star Trek da am stärksten, wo die Utopie so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ich sag nur Deep Space Nine.
Weil rein, jetzt überleg dir mal, was weiß ich was, zu Zeiten von Next Generation hätte man eine ernste Serie über die Academy gemacht. Ich glaube, das wäre relativ langweilig geworden, weil wenn die nicht auf irgendwie andere Leute, also andere Raumschiffe treffen, andere Völker, naja.
Star Trek erzählt auch kaum was von der eigenen Utopie. Das ist das Spannendste daran. Die wird ja immer nur behauptet, aber sie wird nie gezeigt.
Tja, weil sie sonst ganz früh, ganz schnell abgesägt worden wären, beziehungsweise in Amerika auch noch der 80er Jahre bist du, glaube ich, mit so offensichtlich kommunistischen Visionen ein bisschen stiller gewesen.
Ja, das und wenn du wirklich anfängst, konkret zu zeigen, also es ist die Grunderzählung ist ja, die Menschheit hat sich selbst so quasi gerettet bei Star Trek. Wir sind alles besser, alles toller, vor allem bei Next Generation sind die gar ganz hart drin, da werden ja Vorträge drüber gehalten, warum der Mensch jetzt so toll ist. Aber wenn sie es wirklich konkret sagen würden, warum das alles so der Fall ist, dann wird das ja überprüfbar. Und dann kann das ganz schnell so in lächerliche Bahnen gehen, die da so ein bisschen leicht zu demontieren sind. Ich glaube, eine anständige Utopie, also in sich geschlossen funktionierende Utopie aufzubauen, ist unmöglich.
Eine funktionierende Utopie aufzubauen ist unmöglich.
Ja, als Erzählung. Also funktionieren im Sinne
Also als
von,
Erzählung ja,
dass
weil das Drama fehlt.
ja, und weil du
Ja, du hast halt keine Spannungsspitzen. Es
ja
ist halt
das
alles schön.
ja.
Und
Super.
weil wenn dann Leute, wenn du es als geschlossenes System präsentierst, Leute anfangen es zu überprüfen, dann könnte sich am Ende herausstellen, dass es eigentlich eine Dystopie ist, die schon schön angemalt wurde. Also versteht ihr, was ich.
Ja,
Ja,
aber
also.
diese Thematik, die hat man ja, also ich könnte jetzt leider kein Buch benennen oder so, das das hat, aber definitiv, das habe ich schon mal gelesen, das halt, oder öfters gelesen, von wo man in oder utopischen Welten landet, die sich dann am Schluss als total dystopisch herausstellen.
Teil 9. Mensch und Maschine.
Also da gibt es ja zum Beispiel hier, wie heißt denn die Ex-Freundin von Peter Arbeitsloser? Die arbeitet ja irgendwie beim Amt oder was und ist halt auch sehr unglücklich mit ihrem Job und alles und weiß, dass ihr Job sinnlos ist. Aber das ist ja auch Realität. Also wie viele Leute kennt ihr, die glücklich sind in ihrem Job? So, das sind sehr
Nicht
wenige.
viele.
Und die meisten sind aber dann auch. Das war eben die letzte Stelle, die ich jetzt noch gehört habe oder die mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, ist halt, dass dieser oder dass ihr Kollege reinkam und sagte sowas wie, ja, nee, ich bin auch unglücklich, ich habe auch keinen Bock auf die Scheiße, aber ich bin auch nicht mutig genug, was zu verändern, so wie alle hier. So, und das finde ich, fasst es ja ganz gut zusammen. So, man ist halt so drin, man schwimmt so mit, es ist irgendwie alles nervig, aber akzeptabel und noch nicht so schlimm, dass man sich da jetzt gegen auflehnen muss, weil es läuft ja alles so, ne?
Eine Behauptung. Es ist eine Utopie der Maschinen. Die Maschinen sind glücklich in dieser Welt.
Ah.
Ja, auch nicht ganz, ne?
Na, vor allen Dingen, wie wir,
Nee.
also, ja.
Aber da wären wir wieder beim Thema. Wir kriegen halt eigentlich auch nur die Maschinen mit, die irgendwie leicht gestört sind und sonstige
Das stimmt, ja.
Ausfälle haben. Was ist mit der Haushaltsmaschine bei Lieschen Müller? Wird die vielleicht sagen, ja, ist doch schön, alles toll.
Also zu den Maschinen vielleicht mal gesagt, in dieser Welt hat jede Maschine ein Bewusstsein. Es gibt kein Apparat, egal wie dumm die Aufgabe ist, die er zu erledigen hat, ein Toaster zum Beispiel,
Ja.
kein Bewusstsein hat. Und die sind alle sozial extrem vernetzt miteinander.
Ja, oder ein Hundekot-Aufsammelroboter oder so.
Ja, und die führen Beziehungen miteinander, die führen Beziehungen mit ihren Menschen, also sie sind nicht nur unsere Geräte, sondern integraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Also deren Gesellschaft, nicht unsere. Mein Toaster ist dumm.
Ja, meiner auch, ey.
Ja.
Bei so einem Toaster, der mir morgens mit mir spricht.
Oh nee, der soll die Schnauze
Nee.
halten, der soll einfach meinen Toast
Vor
machen.
allem morgens nicht.
Nee.
Ähnlich wie diese koreanischen Reiskocher, die dann auch sagen: Oh, Reis ist fertig.
Echt, sowas gibt's?
Ich stelle mir
Ja,
gerade
gibt's.
vor, so. Also, mein Kaffee ist jetzt Tee. Also, stellt euch, wenn ich morgens erstmal mit meinem Wasserkocher diskutieren müsste. Ich will morgens mit nichts diskutieren.
Morgens aufstehen und
Ja.
was futtern und meine Ruhe haben und ja, da nerv ich mich ja selber schon. Also, das ist dann. Aber, wo wir es gerade vom Toaster haben, ich habe bei YouTube ein Video gesehen, der Typ heißt Spiel und Zeug, sehr guter Mann.
Ah, der wohnt in Bremen.
Ja,
Ja, den kenne
und
ich.
der hat ein Video gemacht von einer IFA, glaube ich. Da ist ein Toaster für 300 € mit Touch-Display und hast du nicht gesehen, ey. Ich auch gedacht habe, ja moin, ey. Also wer und warum? Das ist so dumm.
Der ist halt smart.
Weil geht, weil möglich.
Ja, aber nein.
Ich meine, Bill Gates hat sich schon in den 90er Jahren seinen Kühlschrank vernetzt. Das hat bis heute auch noch kein Schwein sonst gemacht.
Das stimmt nicht.
Wie vernetzt?
Du
Mit
kannst
was
inzwischen
vernetzt? Ja,
frei.
dass der Kühlschrank merkt, wenn die Milch alle leer wird und dann Milch
Du
nachbestellt
kannst
und
nur auf dem
sowas.
normalen Markt inzwischen Kühlschränke kaufen, die genau das machen.
Ja, die machen ja mal Fotos von deinem Inhalt und so.
Ja. Ja,
Nee, das hätte
ich
ich,
weiß,
also
dass es sowas
das.
gibt, aber ich habe sowas noch nie in der freien Wildbahn gesehen.
Ich glaube, in anderen Staaten ist das verbreiteter als hier.
Okay, das kann sein.
Aber es kann auch gerne da verbreiteter bleiben als hier. Also tendenziell ist mir das ja egal, was die Leute machen. Aber ich weiß nicht. Also, nee.
Ich meine, es ist nicht notwendig, aber andererseits, du kannst auf deinem Kühlschrank Tetris spielen.
Ja, während ich mit meinem Wasserkocher diskutiere, dass mein Tee jetzt bitte bei 78 Grad aufgebrüht werden soll, statt wie immer bei 100 und der das
Wisst
bitte
ihr,
jetzt
was
einfach
mir
machen
viel
soll.
mehr Sorgen macht, was auch viel realistischer ist als diese ganzen denkenden, sprechenden, fühlenden Maschinen, die sind ja fühlend, die brauchen ja auch Therapeuten. Was mir viel mehr Sorgen macht und was viel realistischer, stellt euch vor, ich komme morgens rein und du brauchst jetzt erstmal Trinkkaffee und jeder dieser Scheißgeräte macht gerade erstmal ein Update.
Oh, ja moin. Nee, das wäre richtig.
Oder hat ein Update in der Nacht gemacht und ist jetzt inkompatibel mit, keine Ahnung, den Kaffeepads.
Ja.
Oh ja. Weil die das Updaten für die noch nicht ausgerollt wurde.
Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn das denn alles so vernetzt ist, dann machen die das Update genauso, weil dann wird ja auch der Schlaf überwacht. Dann checken die genau, wann du schläfst und in welcher Tiefschlafphase du bist und genau dann machen sie schnell mal das Update, weil dann passt's ja.
Ja, Moment,
Kleine,
ich.
klei ganz kurz darf ich einen
Ja.
Einwurf machen. Kleine Anmerkung für die Hörer. Sie hören gerade einen Original-Live-Mitschnitt aus dem Konferenzraum, in dem Marc-Uwe Kling mit seinem Writer-Team die Story zusammengefunden hat. Und jetzt darfst du weitermachen.
Nee, das ist jetzt für 3.0. Wir schicken das Marc-Uwe und sagen, Junge, das ist 3.0. Nee, es wird noch viel schlimmer. Ja, Sebastian, das klingt logisch, aber überleg mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Android-Geräte werden?
Ja, gar nicht so, oder? Also so
Sehr
50-50
hoch
würde ich sagen.
eigentlich. Ich würde sagen,
Naja,
meinst
aber
du,
was ist denn
50
hier mit
Apple?
Apple?
Ja, für die es sich leisten können.
Bei denen funktioniert dann ja auch alles.
Das gibt's bei Quality Land ja auch. Die Reichen haben die teuren Geräte, wo man nicht so gut überwacht werden kann wie die armen Leute.
Wo man das ausschalten kann, das Überwachen.
Ja.
Ja, genau. Das ist ja wie bei 1984 eigentlich schon wieder, ne? Dass die Oberschicht kann ein System ausschalten. Also bei 1984 hat jeder einen Fernseher. Der Roman ist ja schon ein bisschen älter, deswegen sind das noch Fernseher. Also hat jeder einen Fernseher, der aber in beide Richtungen funktioniert. Einerseits zeigt dir das Bild und du bist die ganze Zeit 24-7 diesem Propagandaprogramm ausgeliefert. Du kannst es nicht abschalten. Du darfst dich noch nicht mal so wegsetzen, dass du, also du bist dem voll ausgeliefert. Nicht siehst. Ja, du kannst noch nicht mal den Ton ausmachen. Du kannst ihn nur so ein bisschen leiser drehen. Andererseits filmt das Ding dich die ganze Zeit und nimmt den Ton auf. Das heißt, es funktioniert viel mehr. Genau.
Ich würde mir, sobald mir das bewusst wäre, in den Kopf schießen, sage ich
dir, was ist. Ich glaube, nicht nur du. Und die Oberschichtler in dem Roman, die können das halt ausschalten. Auch nur kurz, verhalten sich verdächtig. Das heißt, die können es theoretisch komplett ausschalten, aber dann sind sie halt verdächtig. Und dann kommt der Geheimdienst vorbei. Aber sie können es ausschalten. Das ist dann so ein extra Privileg. Also da schon so auch diese Privilegidee. Weißt du, dass die Oberschicht da mehr Macht haben, mehr Dinge tun können.
Ist ja bei Quality Land genauso.
Genau.
Teil 10, Privilegien und Macht.
Es ist noch mehr, weil du hast ja so Spezialfähigkeiten, kriegst du, wenn du ein Level aufsteigst. Zum Beispiel ganz wichtiges Thema, das Recht auf Vergessen. Wenn du Scheiße gebaut hast, dann wird es halt von allen Servern gelöscht und keiner weiß es mehr. Zumindest die Systeme.
Ja, vorher ja schon.
Genau.
Es wird ja gar nicht erst zugelassen, dass irgendwelche peinlichen Partybilder oder sowas im Internet landen.
Ja, aber es ist doch sehr fehlerhaft. Der Barbara Streisand-Effekt schmeiße ich da rein. Aber das heißt, dass die Menschen sind so stark schon mit ihrer Hardware und Software verknüpft, dass die quasi Fähigkeiten bekommen, die halt nur bei harten Software zu lösen sind. Die funktionieren wie Superkräfte. Du kannst die Ampel grün schalten, wenn du Bock hast. Du kannst sehen, ob jemand anders, eine dir gegenüberstehende Person willig ist, mit dir ins Bett zu gehen durch Einfärbung dieser Person. Das sind ja alles Software- und Hardware-Systeme, die so eng verknüpft sind, dass sie dir Fähigkeiten geben können, die schon funktionieren, wie als wären es angeborene Superkräfte von dir. Die dir aber auch wieder weggenommen werden können, wenn du wieder in der
im Level sinkst, ja.
Ja, das ist halt krass, so, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass ich, keine Ahnung, was wäre ich für ein Level? 15 oder was? Weiß ich nicht. Aber man hat.
Also ab 10 bist du unnütz. Unter Level 10.
Ich würde schon sagen, ich bin etwas nützlich.
Ja, du bist doch systemrelevant.
Also, es geht bis Level 100.
Für dich haben wir doch geklatscht.
Ja, stimmt. Ja. Das war toll.
Ja, ne?
Da habe ich mich gefreut. Und dann,
ich habe auch an dich gedacht beim Klatschen.
Bei jedem Klatscher wurde der Experience-Level, so dieser Level ist ein kleines bisschen
höher,
angestiegen.
Ja, nee, es ist, also das Klatschen, das war toll. Da habe ich mich gleich viel lieber an meinen scheiß Kia Rio gesetzt und bin zur Arbeit gefahren. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, also wenn ich jetzt Levelfähigkeiten hätte und diese nutzen würde, dann wäre das schon irgendwie cool, wobei man ja auch sagen muss, das nimmt ja ein bisschen den Reiz raus, ne? Und auf der anderen Seite, wenn man die dann wieder abgeben muss, muss es ja umso schlimmer sein. Also, da bin ich schon ganz froh, dass es nicht so ist, so in der echten Welt. Aber darum geht es ja auch in dem Buch, dass jemand, der ein sehr, sehr hohes Level hatte, was war, 78 oder so, jetzt also jeden Tag mindestens ein Level verliert und die ganze Welt ihn halt mega abfuckt und er einfach, ja, also feststellt, wie scheiße das ist.
Martin Vorstand, ne?
Ja, genau.
Den finde ich am interessantesten im ganzen Buch eigentlich.
Ja, der ist lustig, ja. Also man denkt sich so, oh Junge, ey, mach das doch nicht. Oh, und schon wieder. Oh Mann.
Ja, also wir erleben den Absturz quasi vom sehr hohen Level bis auf ein Level runter, was gar nicht so tief geht. Also der knackt das System nach unten raus. Und wie er damit umgeht, ist genau halt das. Ne? Also ich glaube, es ist auch einfach so. Für so einmal gewonnene Privilegien abzugeben, ist ganz schwer.
Genau, und dann benimmt er sich halt wie der klassische Old White Man, der Privilegien abgeben muss und sich dann noch tierisch drüber aufregt und immer weiter eskaliert und eskaliert. Ja, das war ganz lustig zu lesen.
Teil 11. Ein nachhaltiges Erlebnis?
Aber ja, das ist irgendwie so, ich merke es jetzt an dem Gespräch, Das Lustigste an dem Buch waren halt diese Gedankenspiele. Was ist, wenn dein Toaster intelligent ist? Was ist, wenn deine Geräte alle miteinander vernetzt sind? Was ist, wenn Maschinen auch psychische Probleme haben könnten, dass du dann morgens mit ihnen diskutieren musst, welches Wassertemperatur du haben möchtest und so weiter und so fort.
Ja, ein Knuddelbär, den ich knuddeln möchte.
Oder
Ja.
so, genau. Und das war irgendwo das, ja, das war halt dieses, das hat Spaß gemacht beim ersten Mal lesen und beim zweiten Mal lesen, ja, okay, gut, hat man schon, das Gedankenspiel hat man ja schon durchgespielt sozusagen und liest es jetzt nochmal und okay, ja, lustig, aber ja, es ist ein sehr humoristisches Buch und ich finde es schade, dass sich der, für mich zumindest, der Humor beim Wiederlesen so abgenutzt hat.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, bei mir war es, glaube ich, so, dass ich es jetzt durchs zweite Mal hören, will nicht sagen, komplett verstanden habe, aber halt einfach nicht mehr so viel auf die Story an sich geachtet habe, sondern halt eben auch mal abschweifen konnte, eben mit diesen Gedanken spielen und mir da einfach ein bisschen mehr bewusst geworden bin. Und dadurch war es vielleicht für mich jetzt das zweite Mal hören interessanter als das erste Mal. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So, ich glaube, wenn man das einmal durchgespielt hat im Kopf, dann ist halt gut. So. Ja.
Ja, es baut halt alles sehr auf so einen Aha-Effekt auf, ne? So ein, ach so, kann man das auch sehen? Und dann hat man es halt auch so gesehen. Dann fehlte beim zweiten Mal dieses Aha.
Das stimmt. Das ist wie zum Beispiel Inception gucken. Inception, da muss ich dreimal gucken, um ihn zu verstehen. Ich bin auch zweimal eingepennt, aber gut. Aber beim dritten Mal habe ich ihn halt verstanden und dachte so, ja, krass, interessant. Aber jetzt, wo ich es irgendwie gecheckt habe, muss ich es nicht nochmal haben. So. Ich glaube. So verhält sich das da auch.
Ja, das ist ein Effekt, den die eigentlich alle Filme von denen, wie heißt der gleich nochmal?
Leonardo DiCaprio?
Nein, der
Oder
den Film
meinst du
gemacht
den
hat, nicht der, den
Regisseur?
der Regisseur, ja. Nolan, Christopher Nolan, das halt bei vielen von seinen Filmen, diesen Abnutzeffekt. Also da gibt es erst so einen Aha- und Wow-Effekt beim ersten Mal gucken und jedes Mal ist er so ein bisschen kleiner, wenn man es gesehen hat.
Teil 12. Qualitätsverfilmungen.
Quality Land bitte im Stil dann von Blade Runner verfilmen.
Ja. Sowieso. Es gibt aber auch
Also
viele.
so hab ich die Welt irgendwie vor meinen Augen gehabt. Schon ziemlich, nämlich Blade Runner-esque.
Ich würde sogar mehr Ghost in the Shell sagen. Wobei die Unterschiede da ja
Oh
auch
ja.
nur im Detail sind.
Ja, ich glaube, Ghost in the Shell hatte nicht so viel Neon, oder?
Oh, ganz viel.
Oh, muss ich noch mal schauen.
Es gibt ja bei Ghost in the Shell,
Welche
also
Verfilmung, welche genau welche Verfilmung
ich
willst du
rede
den alten Anime?
aus dem 80ern, den Anime, ja, den ersten
Ja,
vor
okay,
allem.
der Anime. Ja, da
Da
unten.
werden ja ganz viele so Stadtszenen einfach gezeigt, so Stimmungsbilder. Und da hast du es halt, ich glaube, Ghost in the Shell hat so, ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat, aber sie hat es stark etabliert, diese Cyberpunk-Stadt, wie wir sie heute haben, dieser Neon-Moloch.
Ghost in the Shell, Akira auch,
Ja, auch Akira.
wenn ich den noch richtig im Kopf habe, war ja auch ziemlich so geprägt. Eine Menge tolle Filme aus der Zeit. Ich habe vor kurzem erstmal wieder Neon Genesis Evangelion gesehen und kann sagen, wer sich das anschauen möchte, sollte sich die originale Schnittfassung anschauen und nicht diese auf Netflix zusammengekürzte und halb neu synchronisierte.
Nur halb. Wechseln dann die Stimmen zwischendurch und so.
Ja, also manche Stimmen wurden irgendwie ausgetauscht. Es wurde eine Menge zusammengeschnitten. Gerade diese schönen Standbilder, diese
Ja.
Landschaftsaufnahmen, diese Stadtszenen und sowas, die sind fast alle rausgeflogen. Wo du halt vorher irgendwo so, ja, kannst ja in der Zwischenzeit mal eine Zigarette drehen, bis das Standbild fertig ist, dann hast du die auch schon zur Hälfte aufgeraucht.
Ja, also dass das nachsynchronisiert wird, stört mich nicht so. Ich schaue ja sowas immer im Original. Aber da ich kein Japanisch kann, dann mit französischen Untertiteln.
Nee, ich find die deutsche Synchronisierung aus den 80ern von dem ist gar nicht mal schlecht. Die ist
Ja,
ganz
es ist nicht so eine
eingängig.
Kinderserien-Synchronisierung, ne?
Die ist schon hochwertig. War ja auch jetzt nicht unbedingt im Kinderprogramm zu finden, Evangelion.
Ich glaube, was Quality Land auf jeden Fall von Blade Runner hat, sind riesige Reklametafeln.
Die dich direkt persönlich ansprechen, wie
Genau,
in
ja.
Blade Runner 2042. Du wirst es nicht meinen, Blade Runner 2.
Ja, der mit Ryan Gosling, oder? als
2049.
Oh ja, das, da hatten wir doch auch, dass die Werbetafeln die Vorbeigehenden direkt angesprochen haben und
Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall noch erleben. Also technisch dürfte das, rein technologisch dürfte das kein großes Problem inzwischen mehr sein. Das
ja, kommt drauf an, wo du dich
Problem,
befindest, ne?
ja, und was du mit dir rumschleppst. Also das Problem dürfte sein, dass die Datenschutzgesetze das, was heißt das Problem? Das ist ja kein Problem für uns, das ist ein Problem für die Leute, die das für eine gute Idee halten. Datenschutzgesetze irgendwie wahrscheinlich noch nicht zulassen.
Teil 13, Datenschutz.
Ja,
Ach,
wäre auch
das
okay
kannst du
für
alles
mich, also.
umgehen, das kannst du alles umgehen, wenn du den Leuten eine schöne bunte App anbietest, wo sie einen Okay-Button setzen, damit sie dann Candy Clicker oder sowas spielen können.
Das glaube ich nicht. Ich glaube schon,
Ja.
das muss sowas schon eindeutig sein. Das geht nicht so durch die Hintertür. Also es geht schon, aber ich glaube nicht, dass es
Willige
legal ist.
Ansprache durch Werbepartner zu. Willige
Ja.
der, warte mal ab, der Punkt kommt bald dann noch.
Naja, ich
Ne?
sage nicht, dass ich
Als
es nicht.
Opt-out in deinen Einstellungen. Willige der Ansprache durch Werbepartner zu.
Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Datenschutzgesetze in den nächsten Jahren wirklich schärfer werden müssen, oder sie werden total aufgeweicht. Ich befürchte Zweiteres.
Ich denke mal Zweiteres,
Ja.
weil unsere wunderbare DSGVO hat ja wahnsinnig viel gebracht, außer dass jetzt inzwischen jeder Zweite in seinem Browser ein Tool installiert hat, das einfach automatisch diese Abfrage wegen Cookies und sowas wegklickt. Einfach immer auf OK.
Echt? Nee, ich gebe mir tatsächlich noch die Mühe, die auszumachen.
Nee, also wenn
Nee.
ich mich, keine Ahnung, oder wenn ich am Handy Google News durchscrolle und dann weitergeleitet werde auf die Einzelnachrichtenseiten, wo ist der grüne Knopf hier da drauf? Bitte.
Weißt du, was der ganze Witz
Mehr?
ist? Dass dieses ganze Ding, wo du dich durchquälen musst, weißt du, durch die ganzen Cookie-Einstellungen und so. Das muss nicht sein. Die könnten dir einfach tatsächlich einen Banner schicken, der sagt, jo, willst du Cookies, ja oder nein? Das würde vollkommen reichen. Die Schikane haben sich die Webseitenbetreiber ausgedacht. Damit du möglichst viel
Natürlich.
übersiehst und möglichst dich faul verhältst.
Ja.
Ja.
Und ich springe voll und ganz drauf an. Ich weiß um diese Mechanik und um diese psychologischen Effekte und ich nutze sie voll, nutze sie voll und sage, ihr könnt gern meine Daten haben, ist mir eigentlich auch egal. Auf der anderen Seite verwende ich Google Maps, also von daher.
Ja, ey, das ist so krass, was Google Maps trackt, ey. Das ist
Ja,
so
aber teilweise
unglaublich
auch,
doll.
also je nachdem auch sehr praktisch. Also für mich beispielsweise, wenn ich im Büro bin und irgendwie einen Tag über auf Baustellen unterwegs war und dann Fotos zuordnen muss. Ja, Geotech und Google Maps hier die Zeitachse macht ziemlich viel möglich, auch im Nachgang nochmal ziemlich viel zu rekonstruieren.
Ja, das stimmt schon. Aber auch echt gruselig. Also, das
Man muss
ist
sich auf jeden
schon.
Fall darüber bewusst sein. Ich glaube, das ist das größte Problem. Man muss sich darüber bewusst sein. Wenn man zumindest weiß, was da getrackt wird, das ist eine Sache, ob man damit umgeht. Aber halt übel ist es, wenn es im Hintergrund passiert.
Und wenn man weiß, wie man es ausstellen kann, beziehungsweise dass man es ausstellen kann, ne? Das ist ja auch immer, wenn man das Bewusstsein hat.
Teil 14: Klimawandel.
Was ich jetzt ganz gut bei dem Roman fand, im Gegensatz zum ersten, auch wenn das jetzt so noch so ein Nebenthema war, weil das Hauptthema ist ja wirklich Datenschutz und KI und Maschinen-Mensch-Beziehung. Das ist wirklich ganz stark das Hauptthema von der ganzen Kiste. Weil das der Klimawandel im ersten Roman war da noch gar nicht da und jetzt ist der so ein bisschen mit reingeflossen. Also ich glaube, man kann heutzutage kein ernsthaftes Science-Fiction mehr schreiben, ohne dass das Klimawandel da drin vorkommt, weil er wird kommen. Er ist da. Und wird mit der Zukunft
Ja.
ganz viel Einfluss haben.
Es wundert mich momentan eigentlich. Es gab vor ein paar Jahren mal so eine richtig kleine Welle an Eco-Science Fiction, glaube ich, wird das genannt. Es gab mal auch aus den 90ern, 2000ern so eine Welle. Das ist immer sag mal, so wellenartige Bewegung, wo auf einmal dann eine Menge Bücher wieder auftauchen, auch von bekannteren Autoren. Was war es? Der. Redet mal ganz kurz, ich muss einmal hier ums Eck schauen, dann habe ich nämlich einen Buchtitel, den ich dazu
Okay.
empfehlen kann.
Was ich spannend finde, um mal das Medium zu wechseln bei Filmen und Serien, mir fällt jetzt fast keine Science-Fiction-Serie oder Film ein, der es vielleicht nicht, auch wenn sie es nicht direkt thematisieren, dass es immer zumindest so am Rand, quasi in der Kulisse zu sehen ist.
Wie meinst du das?
Eher bei Blade Runner 2049, das war es nämlich, von 2049. Zum Beispiel sieht man dann riesige Staumauern, die das Wasser abhalten. So, so,
Ach so,
so.
meinst du,
Ja, genau, das
dass
ist also.
Klimawandel immer auch zu sehen ist, aber
Genau.
nicht primär thematisiert wird, so.
Oder andersrum, wenn es nicht primär thematisiert wird, dann ist es irgendwie doch immer noch da.
Ja.
So, so in der Kulisse, im Hintergrund, vielleicht noch bei The Expanse zum Beispiel, ist das auch so. Das ist, wenn die Sachen, die auf der Erde sind, dann siehst du zum Beispiel auch diese riesigen Staumauern, die dann. Da hast du die Freiheitsstatue von New York, steht dann nicht mehr auf dem Wasser, sondern drumherum ist eine riesige Staumauer und da ragt die dann so raus. Da steht sie quasi im Meer im Loch. So welche Sachen dann. Also es ist echt, ich glaube, man kann keine, wirklich, wirklich keine ernsthafte Science Fiction mehr machen heutzutage, ohne dass das irgendwie noch dabei ist.
Ich kann dazu empfehlen,
Ja.
relativ aktuell, Kim Stanley Robinson, New York 2140, ist von 2017 Englisch, 2018 Deutsch erschienen. Da geht es darum, dass New York halt abgesoffen ist aufgrund des Klimawandels und wie die Menschen da leben. Der Autor hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben aus den 90ern, 2000ern, diese Mars-Trilogie, also roter, blauer und grüner Mars, wo es auch um Klimawandel geht, aber halt hauptsächlich mehr um Terraforming, aber halt greift ja auch ineinander.
Ja, das
Ja.
stimmt. Ja, ihr redet immer über so Sachen, die kenne ich immer gar nicht. Das ist immer, da fühle ich mich immer wahnsinnig blöd. Also dumm einfach. Also nicht blöd, sondern halt einfach ungebildet. So, das ist das, was ich sagen wollte.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dich blöd fühlst, das ist ja 90
Wieso?
% der Menschheit voll blöd. Oh, das war arrogant und gleichzeitig
Autsch.
und habt ihr
Das ist
gehört,
sehr
liebe
nett.
Zuschauer? Ich glaube,
Ja.
Dirk, liebes Zuschauer, ja, das spricht die Intelligenz, ne? Liebe Zuhörer, ich halte euch für einen Haufen von, ja, ich rede nicht
Deppen.
weiter.
Nein, sei still.
Aber man muss
Jetzt, jetzt,
sagen,
jetzt ist
wer.
der Podcast tot.
Nein, 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 du
Ja.
hättest es ganz anders verpacken müssen. So,
Ja,
jetzt machen wir,
komm.
jetzt, das schneidest du jetzt mal raus, was ich
Ja.
jetzt sage, also was ich eben gesagt habe. Und jeder, der sich diesen Podcast anhört, hat natürlich die nötige Intelligenz zu erkennen, dass das schlau ist, was wir sagen, und damit kann er sich auf jeden Fall zu den 10% zählen, die eben nicht gemeint waren.
Du meinst
Also.
die
Die
ja.
0,00000001% von den 10%?
Ja, natürlich, das ist,
Genau
ja, lass
die.
uns arrogant sein, aber lass uns als Gruppe arrogant sein.
Ja, ist doch in
Ja,
Ordnung.
wir machen so ein wir sind besser Gefühl, so allgemein, mit den 5 Hörern, die wir haben.
Ja, das macht doch nichts.
Ja.
Also, warum denn nicht?
Teil 15. Allgemeines Mediengelaber.
Ich habe eine Datenbank für meine Filme. Ich sortiere Comicverfilmung nicht als eigenen Punkt, sondern das ist für mich Literaturverfilmung. Comicverfilmung sind Literaturverfilmung
Ja.
meiner Welt.
Ja, ich finde
Ja.
Comics sowieso wichtig,
Ja.
wichtig und richtig. Also wahrscheinlich habe ich andere Comics gelesen als ihr einfach, aber es ist ja auch egal. Das zählt ja so das Medium an sich. So, es ist halt, sind halt nicht nur bunte Bilder und ein bisschen Text, sondern es ist halt irgendwie, man denkt sich ja zwischen den Bildern auch was aus.
Hast du dir früher, wenn du bei unseren Großeltern warst, auch die Ledertasche runtergeholt mit den alten Mickey-Maus-Heften drin?
Ja, auf jeden
Ja,
Fall,
ne?
klar.
Ja. Das waren doch so welche, da war jede zweite Seite schwarz-weiß. Und jede
Ja.
Seite, ja, das ist so ganz aus den 50ern oder
Mein
so.
Vater hatte ja auch eine mega große, lustige Taschenbuchsammlung im Keller. Die hat irgendwann sein Vater mal weggeschmissen. Da war er auch nicht so amused drüber. Aber die, die noch da waren, waren halt auch oder sind halt auch Asbach uralt, und da war auch jede zweite Seite noch schwarz-weiß und so. Und irgendwann kam ich als kleiner Scheiße mal auf die Idee, naja, dann kannst du das ja ausmalen.
Das kann ich verstehen. Ich hatte so ein Buch, dass das wie baut man eine Kathedrale? War das? Da wurde halt
Aha.
gezeigt, wie man eine Kathedrale baut. Und das war in Schwarz-Weiß. Nicht lange. Nicht
Ja.
sehr lange. War einer meiner
Ja.
Lieblingsbücher.
Nee. Aber auch so, also generell Comics, Asterix und Obelix und ja, Mickey Mouse halt, und ja, dann hatte er auch noch so ein ganz altes Batman-Comic, aber das fand ich zu gruselig, so als kleiner Scheißer. Das war so düster gezeichnet. Das war dann nicht so meins. Ja. Und also trotzdem, also mega wichtig, einfach so für die Entwicklung. Und ich finde, Comics für Kinder ist ja viel entspannter, die damit ans Lesen ranzubringen, als wenn du denen jetzt da Herr der Ringe vorklatscht und sagst, hier, viel Spaß. So.
Ich glaube, Herr der Ringe ist kein Einsteigertext. Nein.
Nee, deswegen sage ich
Definitiv
ja,
nicht.
also wenn du halt
Das ist schon drüber.
Comics liest, dann kommst du ja erstmal ins Lesen und wenn
Der
du das gut
kleine Hobbit
kannst, dann.
Extended Edition.
Ja, der ist doch
Ja,
verfilmt worden, die
moin.
Extended Edition. Also so ein Buch,
Ja,
drei
den
Filme drehen
gibt's,
mit A.
der wird jetzt wieder rückverarbeitet zum Buch, weil der kleine Hobbit war nicht lang genug. Das sind
Du
jetzt
wirst
der
lachen,
kleine
das ist
Hobbit und jetzt
tatsächlich
zukünftig auch.
passiert. Literaturverfilmung gedreht worden und von der Literaturverfilmung ist dann der Roman rausgekommen. Und ich meine nicht
Ja,
nochmal
natürlich,
der
dass es sowas, dass
Originalroman
es
neu
sowas, dass es
verkauft.
sowas, dass es sowas gibt, ist mir klar. Aber beim kleinen Hobbit könnte ich mir das so schön vorstellen, dass sie den jetzt nochmal dass sie den jetzt nochmal als Buch rausbringen, basierend auf der Serie, auf den Film, und du dann jetzt genauso nochmal den gleichen Klopper wie der Herr der Ringe nochmal nebendran stehen als der kleine Hobbit.
Ich habe den echt nicht geschafft zu sehen, den Film. Ich hab den ersten Film 20 Minuten. Ich glaube, bis die Zwerge anfangen zu singen. Da bin ich dann raus.
Ich glaube, ich bin dann eingeschlafen.
Ja.
Ich habe auch schon den ersten gesehen und den zweiten nur bruchstückhaft.
Ja, es Quality Land, das ist eigentlich, es ist das, eigentlich kann man das gar nicht besprechen. Quality Land ist eine eigentlich einzige Abschweifvorlage, oder?
Eine was? Abspeivorlage?
Das ist schon beim ersten Versuch so gegangen.
Das meinte ich ja mit diesen reinen Gedankenspiele halt. Es war ja, hat es ja anders im Gespräch gesehen. Das Lustigste bisher fand ich eigentlich, als wir darüber gesprochen haben, ob unsere Toaster intelligent sind oder nicht.
Ja.
Und das fand ich übrigens ein nettes Detail. Wir haben ja erfahren, dass das erste Gerät dieser Art, das war ein Toaster, das erste intelligente System, also selbstbewusste, funktionierende
Stimmt, ja.
Haushalts-KI-Gerät. Und da habe ich gedacht, ist das eine Battlestar Galactica-Referenz?
Wow, da, guck mal, das ist wieder das.
Ja,
Ja.
die.
Wegen den Zylonen bei
Genau,
Battlestar
die
Galactica?
werden Toaster genannt. Also,
Ja.
bei
Naja,
Battlestar
die auch
Galactica.
aussehen wie Toaster.
Ja, bei Battlestar Galactica wird die Menschheit von Maschinen,
Du siehst das wieder so
Roboter.
negativ. Ich sehe das positiv. Ich denke an der fliegende kleine Toaster. Der tapfere kleine Toaster, genau. Da denke
Ja,
ich dran.
es gab so einen Bildschirmhintergrund mit fliegenden Toaster in den 90ern.
Es gab auch einen Film, kennst du den?
Echt, wurde der Bildschirmhintergrund verfilmt?
Der tapfere kleine Toaster ist ein Film aus den 80ern.
Ah, okay, dann war es umgekehrt gewesen.
Der ist ganz niedlich. Da basiert dann dieser Bildschirmschoner drauf.
Und es gibt, deswegen habe ich noch eine Frage an euch, und es tut mir
Ah,
leid, dass,
91.
ja, noch eine Frage an euch, die mir halt gekommen ist, als ich es gelesen habe, wenn ich sie fringe, feier. Weil das ist so, was wir vorhin beiden lauter Gedankengänge, die da. Es sind mir zwei Romane eingefallen, die das ähnlich machen. Sophies Welt und Per Anhalter durch die Galaxie.
Ja,
Ja.
den Anhalter stimme ich dir voll und ganz zu. Sophies Welt, habe ich den mal gelesen? Hab ich den? Kann ich nicht so sagen, habe ich nicht aktiv im
Ja, es ist
Kopf.
furchtbar langweilig. Ich finde es langweilig.
Ich habe auch viele Versatzstücke gesehen von Pratchett. Also so den ähnlichen Humor. Pratchett kann, wenn du zwischen den Zeilen liest, teilweise ja auch einen ziemlich beißenden kritischen Humor haben.
Was ist ein Pratchett?
Soll ich das jetzt beantworten?
Das finde ich ganz wichtig.
Naja, ein Pratchett ist zum einen ein Mensch mit dem Namen Pratchett.
Davon gibt es
Irgendwo.
mehrere.
Davon scheint es einige zu geben. Dann gibt es den speziellen Pratchett, nämlich Terry Pratchett.
Willst du mal seinen vollen Namen wissen?
Ich weiß nicht, ist das so ähnlich schräg wie Tolkiens voller Name?
Weiß ich gar nicht, wie ist ein Tolkien voller Name?
Das kann ich mir einfach nicht merken. Ich glaube, James irgendwas, irgendwas.
James Wall Jones.
Nicht ganz, aber es sind auf jeden Fall die R sind komische Namen, die man heute wirklich nicht mehr benutzt.
Sir Terence David John Pratchett.
Ja, es geht ja noch.
Ah, die Knochen ist einfach sehr.
Ist halt für uns ein bisschen absurd, weil drei Namen braucht man wirklich nicht. Plus Nachnamen. Naja, und außerdem ist ein Pratchett eines seiner vielen Fantasy-Comedy-Absurd-Bücher.
Was ist das?
Ein Pratchett ist auch eines, also
Ach so, du meinst, ja,
diverse seiner,
ich lese
genau.
gerade ein Pratchett, ja. Ja, jetzt verstehe ich's.
Alle Fragen beantwortet?
Alle Fragen beantwortet. Besonders berühmt für die Scheibenweltromane.
Tja.
Die ich empfehlen kann und möchte.
Und am allerbesten sind die, mit, wo die Stadtwache mit beteiligt ist.
Ich mag auch die Hexen.
Die Hexen sind auch okay, aber ich mag die Stadtwachen-Sachen lieber.
Früher mochte ich die Zauberer auch sehr gerne, aber eigentlich gehen sie einmal auf die Dauer auch sehr auf den Sack. Ja.
Die nerven mich sogar.
Aber ich glaube, die sind auch so angelegt. Das sind einfach ein Haufen Idioten.
Und was ganz irritierend ist für mich immer, wenn ich denke, oh, ein Pratchett mit den Akteuren, die ich am meisten mag, und dann kommen die gar nicht vor. Und ich weiß nie, warum ich das dachte.
Oh, und ich mag die späteren Romane tatsächlich. Das ist nicht sehr verbreitet. Die mit Jenny Wee. Die Jenny Wee-Romane. Mit der kleinen Hexe. Die haben wir als Hörbücher.
Ja, ich habe die, glaube ich, noch nicht so bewusst.
Oh, ich glaube, dass Pratchett in Pratchett steckt ganz viel Gesellschaftskritik. Also was Pratchett ja macht, ist es eine absurde Welt nehmen und dort ernstzunehmende Charaktere reinsetzen und gucken, was passiert. Und da kannst du ja ganz viele gesellschaftliche Dinge durchspielen, das macht er auch.
Ja, aber ja. Ich fühlte mich fast eher an viele Sachen aus den frühen Büchern erinnert. Bei den Späten hat er wahnsinnig die Gesellschaftskritik im großen Stil aufgefasst. Und in den frühen Büchern musstest du das zwischen den Zeilen lesen. Also wie beispielsweise diese Nutzervereinbarung und sonst was. Ja, das hat er irgendwann schon 1995 gemacht.
Aber ehrlich gesagt, der Mann hat so viel geschrieben. Hat so ein Riesenuniversum da aufgebaut auf so kleinen Raum. Da landest du irgendwie fast automatisch bei dem, wenn du so diese Kommunikationscomedy und Weltenbau betreibst, oder?
Irgendwo schon, ja klar. Das war ja, ich hab also seine Bücher wirklich echt bald auswendig im Kopf. Das fing ja schon ganz früh an, was weiß ich was, mit dem der Scheibenweltversion vom Schweizer Taschenmesser und so. Diese noch harmlosen Gags, die sich dann halt im Laufe der Zeit immer weiter ausgesponnen haben. Und dann halt auch immer kritischer wurden.
Ja, das ist wieder so ein Thema, da kann ich gar nichts zu sagen.
Oh, da hast du bei Interesse 50 schöne Fantasy-Romane vor dir.
Ach Gott.
Ich schick dir mal, hast du Interesse? Ich schick dir einfach mal, wenn du Bock hast, ich schick dir mal ein Hörbuch, Pratchett-Hörbuch.
Ja.
Hör mal rein.
Okay, kannst du gerne machen.
Ja. Und dann kannst du ja gucken, ob es dir gefällt oder nicht.
Aber der Humor, was ich immer so...
Ja?
Ja? Erzähl. Oh,
nee, der Humor ist schon nicht unähnlich.
Ja, ich habe halt immer so ein Problem mit so Sci-Fi und Fantasy und so, dass es manchmal also mir zu weit weg ist. So, zu weit ja, von dem, wie es ist.
Pratchett macht es halt genau umgekehrt. Im Prinzip, es gibt Zauberer, aber Zauberer sind eigentlich nicht damit beschäftigt zu zaubern, sondern sind eigentlich damit beschäftigt zu verhindern, dass die Zauberer der niederen Ränge sie umbringen wollen, damit sie ebenfalls so viel Macht erhalten. Und ansonsten tun sie Essen und Schlafen.
Also was bei Pratchett schon ist, die Welt ist sehr weit weg. Die ist sehr anders als unsere. Aber die Menschen dieser Welt sind wie wir.
Ja, okay, gut. Weil es gibt ja auch so Fantasy-Kram und so, wo die Leute... Also das fängt schon damit an, wie die reden. So. Und da wäre ich dann schon wild, wenn die so merkwürdig quatschen. Dann denke ich so, ach meine Güte. So.
Ich will es mal so ausdrücken.
Er nee, eher im Gegenteil. Die
reden sehr wie wir. Also,
sehr direkt, sehr ja. Teilweise sogar sehr schnodderig.
Also sehr britisch, aber trotzdem.
Was denkt ihr, gibt es noch ein Quality Land 3.0?
Ich denke
ja, spätestens, wenn wir jetzt diese Vorlage wegschicken an ihn, an Marc Uwe.
Ja, denke auch, ja.
Ja. Ich weiß es nicht. Also der Unterschied von 2.0 zu 1.0 ist, dass es ja ein relativ abgeschlossenes Ende hat. Oder irgendwie auch nicht.
Ja, irgendwie hat aber auch 1.0 für mich schon so ein bisschen abgeschlossenes Ende. Ja. Halt eine skurrile Story, die irgendwo zu einem Ende kommt und dann ausläuft. So in bester Anhalter-Tradition.
Vielleicht ist das auch beabsichtigt, ne? Alle Optionen offen halten.
Ja,
kann natürlich. Ja sein.
Du kannst beides. Ja. Du kannst mit diesem Ende von diesem Roman tatsächlich beides machen. So belassen ist es okay, damit ist so eine Story vorbei. Bleiben ein paar Fragezeichen, aber das finde ich ja persönlich auch immer gut. Ich mag das nicht, wenn mir alles so Ende erklärt wird. Das macht für mich so manchmal so ein bisschen kaputt alles auch.
Das ist so ein Sonntagsfilmende, wenn alles am Ende erklärt wird und man ist so, ah ja, schön, kann man mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und morgen wieder zur Arbeit.
Ja, das ist, ich nenne das immer den Zuschauer für dumm halten,
ja,
wenn man ihm auch alles erklären muss.
Das stimmt, ja.
Es war ja eine Serie angedacht, aber die ist, glaube ich, schon wieder tot inzwischen.
Von Quality Land?
Ja, genau, von HBO.
Ach, echt? Ach, krass.
Okay. Ja, mit HBO hätte das was werden können. Die haben ein paar sehr nette Serien im Laufe der letzten Jahrzehnte rausgebracht.
Nee. ich weiß nicht, die skurril, also für mich persönlich ist die skurrilen Fantasy-Stoffe sollten auch lieber bei skurril, in skurril, oder skurrilen Science-Fiction-Stoffe sollten lieber auch dann in Buchform bleiben oder für mich ist auch Hörspiel oder wie auch immer, aber was weiß ich denke jetzt gerade an Dirk Gently beispielsweise oder so, ist alles nicht so prickelnd.
Ja, wahrscheinlich hätten wir da das gleiche Problem wie mit den Känguru-Chroniken. Es ist schön, sich das vorzustellen, aber es dann zu sehen, macht viel kaputt. So.
Nicht umsonst hat Peter Jackson mit dem Herr der Ringe ja sowas Ikonisches geschaffen, dass er tatsächlich geschafft hat, so ein komplexes Buch oder so eine komplexe Buchreihe zu verfilmen.
Sehe ich anders. Ich mag die tatsächlich nicht. Ich bin kein
Die
Fan von dem
Filme?
Film, ja, nee.
Also
Ah,
ich war
okay.
damals begeistert, heute so okay, lala, aber das handwerkliche Geschick und das Können und die Liebe zum Stoff sehe ich da definitiv drin.
Ja, das will ich denen auch gar
Immer
nicht
noch.
absprechen, aber ich mag sie nicht. Punkt. Also ich könnte das jetzt weiter ausholen und so,
Ja.
aber.
Also persönliche Präferenz.
Nee, aber rein, das war rein subjektiv. Also klar,
Ja.
ich, wie gesagt, ich war damals auch total begeistert. Heute, ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt nochmal jetzt direkt anschauen. Aber halt, man hätte es auf jeden Fall wesentlich schlechter machen können.
Aber es ist auch einfach der typische Fall, weißt du, als die Filme rauskamen. Habe ich schon 10 Jahre oder so Herr der Ringe hinter mir. Ich liebe das WDR-Hörspiel, finde ich großartig. Habe ich früher gefressen, ich habe die Bücher bis dahin schon 4, 5 Mal, weißt du, ich habe diese ganze Welt schon in meinem Kopf drin gehabt. Und auch so bestimmte
Dito.
Prioritäten gesetzt, ich so bestimmte Begeisterungen, also bestimmte Punkte gehabt, die mich halt begeistert haben und mich weniger begeistert haben. Und für mich hat das halt, ich will es mal so ausdrücken, er hat halt die Punkte ausgearbeitet, die ich nicht so geil fand. Und das, was ich richtig gut und was ich aus diesem Roman ziehen kann, halt nicht. Also der hat so eine ganz andere Sicht auf diese Welt. Und oft habe ich das so, dass ich das tatsächlich trennen kann. Also von wegen, okay, so funktioniert das Buch und so war das für mich und so ist der Film. Das sind zwei verschiedene Sachen. Kann ich unterschiedlich wahrnehmen. Das funktioniert aber interessanterweise bei Herr der Ringe für mich überhaupt nicht. Da stecke ich, glaube ich, schon zu tief drin einfach.
Und aus dem Buch zieht ja auch jeder was anderes für sich raus. Das nicht umsonst ist das Ding ja seit 50 Jahren eigentlich immer wieder regelmäßig irgendwo in Bestsellerlisten. Gerade wenn du irgendwelche Krisen hast, die anstehen, greifen ja auch viele wieder zum Herr der Ringe. Ja, viele ziehen da was Persönliches raus, kann ich noch voll nachvollziehen. Aus den Büchern ziehe ich auch was für mich Persönliches raus. Und ich wette, wenn wir das mal auseinanderklamüsern würden, wäre das wahrscheinlich doch abweichend von dem, was du daraus ziehst.
Oh, das wäre spannend. Da hätte ich jetzt mal Lust drauf. Aber oh, das ist aber auch aufwendig. Das wird eine
Das
Sache.
wäre ein Mammutprojekt, weil im Prinzip da bräuchtest du eigentlich mehr oder minder eine Art psychologisch betreutes Lesen, die dann so
Gott.
wo der Psychologe so kapitelweise oder sowas dann im Prinzip so, was macht das jetzt mit dir? Und ich meine, das bei diesem Mammutwerk ist schon. Puh.
Das wird eine teure Sitzung.
Ja, da reicht auch nicht eine Folge pro Buch, ne? Irgendwie nicht.
Nee.
Nee.
Das wär ein ganzer Podcast für sich.
Nee, das will ich nicht. Darf ich keinen. Also, wenn einer von euch Lust hat, jetzt noch einen Podcast aufzusetzen und zu betreuen, ich bin dann gerne Gastcaster.
Gastcaster.
Gastcaster. Ich hab noch andere aufwendige Sachen gerade im Auge.
Sollen wir über die Herr der Ringe-Filme reden?
Willst du das? Sollen wir es lassen? Es ist eigentlich schon wieder zu lange her, oder?
Naja, warum sie nicht zünden, kann ich ja, weiß ich ja trotzdem.
Oder dann sag.
Erstens, also naja, man muss es so sagen, als sie das erste Mal rauskam, es war tatsächlich, ich habe erfahren, die Filme kommen raus, dann habe ich versucht, die Bücher zu lesen, was überhaupt nicht geklappt hat,
Wolltest du
weil
erst die Bücher
ich wollte
gelesen haben?
erst die Bücher gelesen haben und ich habe das erste Buch. Ich habe halt den Fehler gemacht, die ganze pseudowissenschaftliche Abhandlung über Hobbits nicht zu überspringen. Und da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Dann habe ich mir gedacht, dann hör doch das Hörbuch, weil ich wusste, dass das 70er Jahre WDR-Hörspiel.
90er Jahre.
90er?
Ja, 90. Das
Warum
war
denke
mal,
ich immer, es wären aus den 70ern?
weil es so 70er klingt.
Gut. Auf jeden Fall das große WDR-Hörspiel, was über 8 CD? Nee.
Kann ich dir gerade alles ganz
2, 4,
genau
6 CDs, glaube ich, läuft.
sagen, weil wir haben das ja hier.
Ich sehe es ja auch gerade da hinten. Ich meine, es sind 6 oder 7. Nee, 7. Ah, nee, es sind 7 Hüllen. Da können aber jeweils bis zu 4 CDs drin sein.
Also ich weiß nicht, wie viele CDs es sind, aber das Ganze ist 12 Stunden lang.
Das habe ich mir dann angehört und danach konnte ich auch das Buch lesen. Und dann kam der erste Film raus und ich fand den super toll, weil ich damals deutlich unreflektierter empfänglich war für Kitsch, womit wir eigentlich schon gesagt haben, warum die Filme bei uns nicht mehr zünden.
Ja, wir finden sie kitschig, schwer kitschig.
Und ich kann auch inzwischen schlechter darüber hinwegsehen, wenn interessante und wichtige Erzählstränge zwar aufgenommen, aber dann halt so schlecht verwurstet werden. Weißt du, ich weiß noch, ganz viele Leute haben sich voll geärgert, dass Tom Bombadil nicht vorkam.
Ja, aber er ist eigentlich für die Geschichte vollkommen nutzlos.
Genau, und das hat mich überhaupt nicht gestört. Ja. Was ich bis heute sage, ist, weil zum einen Herr der Ringe einfach ein Riesending ist, also auch ja schon die Romane, die einfach so vom, so, also ich habe das Gefühl, die sind, oder heute werden, also weil die Menschen so krass von Film und Bilderzählung beeinflusst sind, alle, werden Romane heute anders geschrieben, im Durchschnitt.
Ja, bestimmt. Also jede Generation hat ja ihren einen.
Und ja, und Herr der Ringe ist halt tatsächlich eins von diesen Büchern, was ohne viele Abstriche und tatsächlich auch erzählerische Umstrukturierung nicht erzählbar ist, wie das Buch erzählt ist.
Ich glaube, eine wirkliche Annäherung wäre tatsächlich nur über Serie möglich.
Ja, weil man da ganz anders auch kürzere Episoden, die halt, also man kann, glaube ich, in Serien besser Gleichzeitigkeiten darstellen als in Filmen.
Und es passiert einfach auch ganz viel.
Das und deswegen habe ich immer, aber so gehe ich oft dann daran, wenn es Verfilmungen von Büchern gibt, dass ich das sehe wie Märchen. Ne? Dass es einen Grundplot gibt, der von allen verschiedenen Medien und von allen verschiedenen Versionen erzählt wird, aber er wird halt anders erzählt, weil es ein anderes Medium ist, bei Märchen, weil sie in einer anderen Gegend erzählt wurden. Und dann kann man viele Dinge verzeihen oder einfach annehmen, wie sie sind. Genauso wie man halt sehr doll intensiv sich von seiner persönlichen Vorstellung von Figuren und Aussehen und sowas und auch von Dialekten, Sprache abkoppeln muss, um einen Film, wenn nicht super, aber zumindest ertragbar zu finden. Aber Peter Jackson hat halt Schwierigkeiten gehabt da und bei den anderen Sachen weiß ich nicht, weil ich von Peter Jackson kaum was außer Herr der Ringe geguckt habe. Eine konkrete, sinnvolle Entscheidung zu treffen, was wann wie erzählt wird und es tatsächlich vernünftig, ohne überpathetisch und irgendwie gleichzeitig schwach, also abzuschwächen zu erzählen. Deswegen zündet es nicht mehr für mich.
Also alles, was ich von Peter Jackson gesehen habe, lässt mich über Peter Jackson denken, dass das kein guter Erzähler ist. Und das ist, also er ist visuell gut, er ist ein sehr guter. Na, er ist schlechter Erzähler auf lange Strecke. Er kann in dem Moment, in der Szene gut erzählen, er kann visuell gut erzählen, aber er kann keine abgeschlossene Geschichte gut erzählen. Das gibt so eine Reihe von Regisseuren, wo ich das Gefühl habe, dass dem so ist. Und wo ich denke, wenn die noch so einen zweiten Regisseur dabei hätten, der so ein bisschen den, weißt du?
Ja, ja, also ich denke immer,
so
wie bei Serien,
genau.
Die Kontinuität, also nicht die, ja, die Set-Kontinuität, sondern die Geschichts-, also den, wie nennt man die in Serien?
Das ist der Showrunner oder, genau, Produzent oder Chefautor oder je nachdem.
So verschiedene Sachen, da bräuchten ja die viele was. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich ja schwierig. Genauso wie man oft den Eindruck hat bei Regisseuren, die selber eine große Rolle in ihren Filmen spielen, die auch oft einen Teil von dem irgendwie verlieren.
Zack Snyder ist auch so ein Fall.
Ja.
Da bräuchte jemand, der, weißt du, so seine tollen ganzen Einzelszenen, die er teilweise auch hat. Also auch die kann man zum Teil kritisieren, ich halte den jetzt nicht. Aber der hat echt tolle Momente, haben diese Filme oft, aber du hast keine guten Filme als Gesamtpaket.
Ja, weil entweder die guten Einzelszenen oft wenig Verknüpfung haben oder halt gut, die Einzelszene ist gut erzählt, aber sie trägt nichts bei zur Entwicklung der Story.
Ja, oder du hast es einfach mit einer unglaublich dummen Geschichte zu tun, was bei Zack Snyder oft vorkommt.
Oder das. Was ich allerdings an den Herr-der-Ringen-Filmen immer noch sehr, sehr mag, ist die tiefgreifenden Details in Ausstattung, Szenen, Bildwahl, Landschafts-, also weißt du?
Ja.
Also die ganze, warum es halt am Ende dann doch wieder, zumindest ist man immer, oder ich immer mal alle paar Jahre das Gefühl habe, ich könnte die ja noch mal gucken. Weil einfach dieses, es ist so detailliert erzählt, bildlich und in der Ausstattung, dass man irgendwie schon so ein bisschen drin verschwinden kann. Allerdings fallen mir auch immer mehr auf, das ist aber auch gemein, weil es ist qualitativ, merkt man es nicht so richtig, also nicht durchgehend, dass es ein Film ist, der inzwischen ja schon wirklich alt ist, was Special Effects und sowas angeht. Und deswegen fallen mir so bestimmte Dinge wie die ganzen Legolas ignoriert völlig die Physik und seinen eigenen Körper, Stunts, also Pseudo-Stunts-Szenen, mir saurer aufstoßen.
Ja, das, er ist halt ein Elb. Die unterliegen einer anderen Physik als wir.
Ja, aber seinen Körper, also in die eine Richtung drehen und in die andere Richtung fliegen, das kann einfach auch kein Elb.
Ja, vielleicht ist er auch eine Barbie-Puppe.
Und selbst dann würde es irgendwann knack machen. Zumindest würde ein Bein abfallen oder so.
Naja, also echt die beste, also ich mag ja im Gegensatz zu dir, Herr der Ringe, ich kann das immer wieder lesen, das tue ich auch mit Abständen. Ach so,
das Buch lesen.
Die Bücher, ja, genau die. Und ich bin auch kein großer Fan von dem Film, ich muss sagen, die mir genehmste mediale Umsetzung ist tatsächlich dieses Video-Hörspiel.
Ja, das finde ich
mit
auch.
Mit dem bin ich aber auch mehr oder weniger aufgewachsen.
Allerdings ist bei dem Hörspiel, das ist mir dann beim ersten Hören, man musste, konnte ich teilweise wirklich in vielen Szenen nichts anderes tun, weil so viel gleichzeitig akustisch passiert.
Ja, aber es ist schon alles so, weißt du, sehr, es ist zum Beispiel die wesentlich bessere Erzählung, also Umsetzung.
Ja, es ist tatsächlich.
Mehr stringenter, mehr auf den Punkt,
ja.
mehr mit Verstand ausgewählt, was man reinnimmt, was man rausnimmt.
Was uns tatsächlich ja uns beiden ziemlich auf den Senkel ging, beim letzten Mal zusammen Herr der Ringe gucken, war die Eindimensionalität als alberner Stichwortgeber von Gimli.
Ja, zum Beispiel.
Das und das ist ja beim Hörspiel überhaupt nicht so.
Ja, zum Teil auch, weil es im Buch auch ein bisschen schon so ist. Das ist ja nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, aber es passiert halt noch viel mehr mit Gimli.
Das, und also im Film ist er ja nicht mal in Moria irgendwie nützlich. Und eigentlich ist er das ja.
Natürlich ist er das. Er ist der Einzige, der wirklich dieses System Moria verstehen kann von den anwesenden Personen.
Ja, genau. Aber so geht es ja vielen Seiten-Dings, weil halt da kommt man wieder zu dem Punkt, dass solche Dinge, diese Sachen nicht richtig erzählt werden. Also man muss sie ja nicht auserzählen, aber man könnte den Figuren, also vielen verschiedenen Figuren, wie man es mit bis in den letzten Trinkbecher zumindest es gedacht hat, auch wenn 90% der Materialien ja nie zum Einsatz kamen, außer dass sie ganz weit im Hintergrund irgendwo stehen, hätte man es zumindest bei den Figuren mitdenken können. Ob man es in die Endfassung mitnimmt, ist ja egal, aber hätte man es von Anfang an gedacht, wären die Figuren tiefer gewesen. Und jetzt hören wir auf mit dem Gespräch.
Ja.
Teil 16. Zeitgeist.
Vielleicht nochmal kurz zu Quantiland, als so Grundgerüst und Ausrede für unser kleines Gespräch heute hier. Marc-Uwe Kling ist ja momentan, der ist ja Zeitgeist, der ist momentan ganz stark Zeitgeist, der ist voll da, der hat extrem erfolgreiche Romane.
Der trendet total.
Der trendet total.
Um es mal mit der Jugendsprache hier auszudrücken.
Ja.
Ja,
diese jungen
Wenn wir
Leute,
das noch für Jugendsprache, nein. Also das ist ein bisschen cringe, das für Jugendsprache zu halten.
Der Smash.
Oh Gott, ja. Okay, ich verstehe es nicht, das muss Jugendsprache
sein. Okay. Ist das noch dieses Jahrtausend oder?
Ja,
oder
ja,
schon
ja,
das
ja.
nächste?
Nee, wild. Wild ist er. Das ist richtig wild, was er macht. Aber, ja.
Also
okay,
der,
ja, zurück zu deiner Frage. Oder
genau,
was
also der hat eine Comicserie gerade in der Zeit, der hat relativ erfolgreiche Romane, der hat sein Känguru, das auch gerade zum zweiten Mal verfilmt wurde. Läuft für den, würde ich sagen. Ich glaube, wenn er jetzt noch auf Tour geht, ist auch direkt ausverkauft mit einiger Wahrscheinlichkeit. Ja. Er polarisiert fröhlich und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolgs gerade. Glaubt ihr, das Ganze hat Zeug zum Klassiker? Da wird, dass wir jetzt nochmal in 50 Jahren da so rüber reden, wenn wir heute über 2001
reden. Nee, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube Känguru-Chroniken schon, Quality Land nicht.
Die Comic-Strips könnte ich mir auch vorstellen, dass sie noch relativ lange irgendwie im Zeitgeist oder halt irgendwie verhaftet bleiben. Ähnlich wie Garfield.
Ja, die habe ich als Sammelband. Ja, Garfield überlebt ja in erster Linie als Klolektüre, habe ich das Gefühl.
Und weil es so herrlich, und weil es halt ehrlich unpolitisch ist. Also Garfield-Gags, muss man drauf achten, sind, haben seltenst was mit aktuellem Zeitgeist zu tun, sondern sind so immer so diese kleinen, ähnlich wie Loriot, die Loriot-Cartoons, die sind ja auch, die funktionieren hier jetzt noch, obwohl die schon 70 Jahre alt sind.
Und das ist ja genau der Gegenteil zu Marc-Uwe Kling. Also der ist ja mit seiner Erzählung, seinem Humor, der ist ja extrem im Zeitgeist verhaftet. Das ist ja eigentlich denke immer auch, Kommentar ja. zu dem, was gerade jetzt in diesem Moment abläuft.
Ja, wobei, also ich finde, ja. Känguru-Chroniken geht da halt noch. Na, wobei.
Das geht noch, weil es da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ziemlich viel um so Grundsatzdiskussionen ging. Aber seine Comic-Strips, die sind definitiv sehr schnell überholt. Weil wenn keiner mehr weiß, wer Scholz ist, dann hat sich das relativ schnell erledigt.
Elon ja, Musk,
das stimmt, weiß ich ja. von seinen aktuellen.
Wenn Elon Musk wirklich mal auf Mars gezogen ist, ich werde den nicht vermissen, kann er machen.
Nee.
Dann vergessen wir den auch, glaube ich, schnell. Ne?
Ja, vor allen Dingen, also eine Reise zum Mars ist immer one way, also ist doch gut, kann er da bleiben.
Ja, kann auch gleich den glatzköpfigen Supergangster mitnehmen.
Wie ich mit seiner Penisrakete.
Auf der anderen Seite, wenn mir jemand das Ticket anbieten würde, wäre ich schon in Versuchung.
Ich weiß nicht, das ist kalt.
Boah, nee, Mann, ey. Na, vor allen Dingen, du kommst halt nicht mehr zurück. Es ist egal.
Es ist ein fucking anderer Planet, Mann.
Ja, aber es ist kalt.
Ja, aber da ist doch auch nichts.
Ja, und es ist kalt.
Ja, da kannst du ja heizen gegen.
Ja, nee, ich fahr zu Venus.
Ja, moin. Ich würde einfach ganz gerne hier bleiben und es so... Ja. So hier überleben, so den ganzen Schmutz.
Ja, wir retten jetzt den Planeten hier einfach. Ich glaube, das ist einfacher, als zum Mars zu fliegen eigentlich.
Das denke ich auch, ja.
Ja, wir müssen bloß, Söder raus.
Kurzer duschen, weniger Strom verbrauchen und gesünder essen.
Ja. Weniger heizen, genau.
Ja, genau, ja.
Oder einfach mal Energiewende durchziehen, das wäre doch mal eine Option hier.
Ja, nee, aber ja. Das ist ja keine Aufgabe des Einzelnen und damit... Können wir es leider nicht machen.
Ja, wir haben es jetzt auch die letzten 20 Jahre nicht gemacht. Warum sollen wir jetzt damit anfangen?
Ja, ehrlich. Ja. Das ist doch Quatsch.
Letztendlich wird die Welt an dummen Diskussionen untergehen. Das wird uns umbringen. Dumme Diskussionen.
Das heißt, Podcasts da werden uns in den Abgrund stürzen?
Die sind ja harmlos. Die sind dumm, aber harmlos. Dumme und nicht harmlose Diskussionen werden uns umbringen.
Die wollen ja nur reden.
Okay, das musst du genauer definieren. Genau, du hast gerade nur von dummen Diskussionen gesprochen.
Ja, okay, dumme Diskussionen, die Handlungsfolgen haben.
Teil 17. Versklavte Roboter und KIs.
Ja, ist das eigentlich Sklaverei? Ich meine, du hast eine Schicht an fühlenden, denkenden Lebewesen, Maschinen, die aber keine richtigen Rechte haben.
Das ist ja so eine ethische Grundsatzdiskussion.
Galten die Asimovschen Gesetze?
Ich streue jetzt nochmal kurz die Asimovschen Robotergesetze ein.
Die Gesetzete?
Ja, Gesetzete. Die Asimovschen, da so geht's. Asimovschen. Robotergesetze.
Du meinst die von Asimov?
Ja.
Die Asimovschen Gesetze.
Ja, sind auch nur drei. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass ein menschliches Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss dem von ihm vor einem Menschen gegebenen Befehl, das kann man so formulieren, aber man kann es auch einfacher formulieren, ein Roboter muss Befehlen gehorchen, die vom Menschen kommen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit einer der Regeln kollidieren. Also er muss dir nicht gehorchen, wenn er sagt, töte die alte Dame da.
Hier gibt es keine alte Dame in diesem Raum.
Ich habe auch einfach von einer fiktiven alten Dame geredet.
Das ist ja gut.
Oder diesen Graffiti-Künstler da.
Mist, der hat meine geheime Identität entdeckt.
Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange diese... Schutz nicht mit den Regeln 1 oder 2 kollidiert. Tatsächlich haben wir über meinem Unterricht, im Philosophieunterricht, über diese Regeln gesprochen und sie sind schwach, weil sie doch tatsächlich sehr schnell auszuhebeln sind und auch oft sehr schnell denn kollidieren können.
Das und vor allem gibt es ja Dinge, also Ich sag mal so, das ist so ähnlich wie, also das gleiche Problem, was auch auf menschliche Moral anzuwenden ist, geht auch da drauf. Der Roboter ist der, der entscheidet, welcher Zug entgleist. Der mit seinem, also weißt du, mit seinem direkten Befehlsmenschen oder der mit den 30 Personen drin, die mit ihm, also die, von denen er nicht konkret weiß, weil er ja kein allgemeines Bewusstsein hat. Ist wahrscheinlich da schon.
Es gibt übrigens auch noch mehr Gesetze. Also je nach Roman und so ist das auch nicht ganz so fix.
Hier. Aber es ist lustig, dass ein Roman, ein Science-Fiction-Romanautor tatsächlich die Basis legt für Gedanken zu KIs, also heutige Gedanken.
Ja, aber das ist ja oft so. Science Fiction beeinflusst die Gegenwart.
Ja, und wenn man dann so hört, ja, die Asimovschen Gesetze, denken ganz viele, das ist so gegeben. Also das wäre jetzt irgendwie, weißt du?
Ja. Ich glaube nicht. Ich meine, du hast Killerroboter.
Ja,
die fallen ja bei Asimov raus.
Die fallen ja in allen Science-Fiction-Szenarien raus. Aber ansonsten, weil es wäre dann die Frage, ist in Maschinen denn ein Freude, ein Wille einprogrammiert zur Erfüllung ihrer Pflichten?
Anscheinend nicht. Die haben ja eine Meinung dazu. Das ist es ja. Die können ja ihre Pflichten scheiße finden.
Das ist ein großer Programmierfehler.
Zum Beispiel hast du ja eigentlich, warum ist das eigentlich? Weil du die KI selber nicht mehr verstehst und nicht mehr unter Kontrolle hast. Deswegen kannst du sie ja nicht mehr entsprechend programmieren.
Da fällt mir jetzt gerade das Gegenbeispiel ein.
Ja.
Denk an den Anhalter durch die Galaxis mit den seufzenden Türen. Türen, die dazu programmiert wurden, ihre völlige Erfüllung dabei zu erfinden, sich für Menschen zu öffnen und hinter ihnen wieder zu schließen.
Ja, aber das Problem bei Quality Land ist, programmiert eigentlich im Grunde genommen keiner mehr diese Geräte. Die sind einfach alle mit einer KI ausgestattet, die kein Mensch mehr wirklich mehr versteht. Haben wir jetzt übrigens auch schon, habt ihr das mitgekriegt, dass das inzwischen diese bildgenerierenden KIs unterwegs sind?
Die richtig genau, das wollte ich dich eigentlich fragen. Ja. Was sagst du eigentlich als Künstler dazu? Siehst du, dass die Maschinen übernehmen?
Noch nicht, aber jein. Also tatsächlich benutze ich die gerade als so eine Art Inspirationssystem, weil da kommen also ganz absurde so Sachen
Bilder,
raus,
die du da rauskriegst,
so nicht
ja.
bekomme, die ich so nicht hinbekomme. Das funktioniert ganz gut. Ich glaube, das Sache ist,
oder
was
die KI, die von historischen Gemälden, dass das Äußere weitermalt, im gleichen Stil und dementsprechend auch ergänzt.
Ja, das ist eine Tech-Demo.
Total bescheuert, aber lustig.
Ja, aber es ist beeindruckende Tech-Demo. Also was, so wie ich diese, ich habe jetzt ein paar Benutzprobeweise, mal um zu gucken, was dabei rauskommt. So wie ich das sehe, durchforstet das Ding, also was sich mir präsentiert, interpretiere ich so. Ich weiß ja nicht, wie die Software dahinter funktioniert. Durchforstet das Ding einfach das Internet nach bestimmten Suchworten, die ich da eingebe, und konstruiert daraus stilistisch ein Bild. Das heißt, was sie zurzeit einfach nur produzieren, sind Durchschnittsware. Nicht im Sinne von qualitativ, sondern weil sie produzieren wirklich einen Durchschnitt von dem, was sie finden. Stilistisch sowie auch inhaltlich. Ich sage, Mach mir ein Ölgemälde und das Ding schaut sich an, wie Ölgemälde aussehen. Macht dann so ein Durchschnittsölgemälde.
Ja, natürlich.
Daraus. Und das macht es halt mit was
es
halt
es
kann.
Ist ein,
und was
ist ein Werkzeug und hängt ja von denen, hängt ja davon ab, genau von den Leuten auch, die es nutzen.
Genau.
Ich meine, das erzeugt ja eine ganz andere Art von Kreativität.
Und das sind ja moderne KIs im Grunde genommen. Das sind ja keine richtigen KIs, also keine richtig denkenden Geräte, sondern das sind einfach sehr komplexe Datenbanksysteme, die deswegen wie eine wirkliche Intelligenz wirken, weil die Datenbanken einfach so riesig sind, dass sie sich daraus Dinge zusammensetzen können, die dann kreativ oder so wirken. Aber es ist nicht wirklich Kreativität im eigentlichen Sinne. Aber natürlich können die Dinge natürlich ein Stück weit meinen Job als Illustrator auch übernehmen. Noch nicht, wird aber nicht mehr so lange dauern. Wenn du bestimmte Dinge haben willst, wenn du andere bestimmte Dinge haben willst, dann wieder nicht mehr. Wenn es plötzlich um inhaltliche Auseinandersetzungen und sowas geht, das können die bis jetzt nicht und das wird, glaube ich, auch noch dauern.
Das ist auch gut so. Also ich glaube nicht, dass eine KI das so irgendwie machen kann. Also darum geht es ja tatsächlich auch, also jetzt um nach einer halben Stunde was anderes mal darauf nochmal kurz zu kommen, in Quality Land, dass eine KI in Verbindung mit einem Menschen immer noch besser ist als eine KI an sich, also dass sie bessere Entscheidungen trifft.
Ja, das ist tatsächlich eine Aussage daraus, ne? Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, jetzt aus der rein gestalterischen Perspektive gesprochen, Wird das jetzt erstmal eine sehr nahe Zukunft sein, dass das Designer, Illustratoren und so mit KIs zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ergebnis produzieren, was sie allein hätten nicht produzieren können? Das heißt, es ist ein weiteres Tool. Und
das
es
kann
gibt,
sein, ja.
Ja, und es wird auch kommen, und zwar immer mehr kommen, dass das halt für bestimmte Dinge, die halt sehr schon langweilig sind, generisch sind, wird die KI dann halt wesentlich mehr übernehmen als der Mensch. Letztendlich. Aber wenn du halt sehr, sehr tiefer eingetauchte Dinge willst, die so anders sind, also wirklich anders sind, nicht zufällig anders, sondern geplant anders, da brauchst du noch den Menschen, wirst du den Menschen noch sehr recht lange brauchen dazu. Ich sehe das jetzt nicht, dass das unser, also da ist die Gefahr vielmehr, dass billige Lohnsklaven irgendwo in irgendwelchen Internetforen den Beruf der Illustratoren übernehmen als die KI.
Das glaube ich auch. Also künstlerisch, glaube ich, kann eine KI eine Menge, aber sie kann nicht entscheiden, ob das jetzt subjektiv schön ist oder nicht. Also KI kann ja immer nur objektiv so. Das ist halt... Also,
unsere KI ist halt von den KIs in Quality Land unterscheidet, die hat ja halt keine Meinung zu dem, was sie macht. Die hat da keine Idee von. Von daher hast stimmt, auch, ja. ist da auch keine künstlerische Tiefe an sich drin. Die kann reingebracht werden durch den Menschen. Aber die Maschine produziert das nicht.
Und du hast auch eine wahnsinnige Entwicklung gerade in dem Bereich im letzten. Ich verfolge das so auf Twitter, gibt es so eine Menge Twitter-Bots, die halt gerade die Bilder hochladen oder halt auf Anfrage, dass sie solche Bilder erstellen. Vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr waren die noch extrem abstrakt und sehr albtraumhaft, wurde inzwischen doch sehr realistische Bilder schon bekommst, die bald schon fast Fotorealismus erreichen, gerade wenn du Personen darstellen lässt oder so.
Ja, das ist echt krass, was geht inzwischen.
Und eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, also innerhalb von einem halben Jahr oder sowas hat sich das getan. Vor einem Jahr hat da noch kein Schwein drüber geredet, war das gerade so noch in den frühesten Kinderschuhen.
Was, glaube ich, jetzt tatsächlich sehr schnell kommen wird und wo ich so ein bisschen eine Gefahr für meinen Berufsstand und auch für mich selber sehe, ist, dass jetzt Laien sehr schnell jetzt nicht mehr erkennen werden können, ob das jetzt wirklich computergeneriert ist oder nicht. Ich habe nur noch eine kleine Ergänzung, die ich jetzt noch loswerden will. Nicht nur Laien werden damit Probleme haben zu erkennen, ob etwas Computer oder genauer sozusagen KI generiert ist oder nicht. Ich habe auch jetzt schon bereits zum Teil Probleme damit.
Ja. Ja. Ich finde, ein gutes Beispiel ist dieses komische Papstfoto, wo er in so Gangster...
Und damit geht, und das haben wir auch bei der Fotografie gesehen, das ist ja auch passiert, dass das einfach so eine gewisse Wertschätzung oder ein Bewusstsein dafür verschwindet, dass es ein Handwerk und eine Fähigkeit dazugehört, sowas zu machen.
Ja,
das stimmt. Weil du kannst es ja einfach die KI machen lassen und so.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon, also ich glaube, wenn du Ahnung davon hast und dich damit auseinandersetzen möchtest, dann ist dir das wichtig, dass es ein Mensch macht, so. Wenn es was Persönliches ist, so, ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein komisches Werbebild brauche, wo, keine Ahnung, ich habe eine Dönerbude, da soll ein Döner dran sein und ein Dönermann, der das Ding am Strand schneidet, dann ist mir das egal, wer das macht. Aber wenn ich da jetzt irgendwie was eine Herzensangelegenheit habe, so, dann glaube ich oder hoffe ich jedenfalls, dass den Leuten persönlich wichtig ist.
Ja, und wenn du halt eine Kampagne zum Beispiel haben willst, die halt so ein bisschen mehr erzählen möchte, weißt du? Also so Storytelling und so, das brauchst du halt auch einen Mensch. Oder wenn du Illustrationen haben willst zu einem Buch, die halt so ein bisschen tiefer in das Buch eintauchen und so noch was selbst dazu zu sagen haben, dann brauchst du halt auch immer noch einen Mensch. Und das wird noch erstmal noch dauern, bis sich das ändert, wenn überhaupt.
Aber die gleiche Diskussion hattest du ja schon vor 60 Jahren mit Andy Warhol, der halt Drucke produziert hat, die dann ja auch für viele nichts Künstlerisches mehr hatten, weil es ist ja einfach nur gedruckt. Und als er dann anfing, digital zu produzieren, dann erst recht. Und ja, das ist eine Entwicklung, das ist halt ein Tool, das entwickelt wird und da wird sich dann halt auch wieder eine andere Kreativität, eine andere Arbeitsweise rausentwickeln, die halt auch wieder andere Schwerpunkte setzt.
Wisst ihr, was ich mache? Habt ihr Lust, wir denken uns ein paar Stichworte raus und dann lasse ich über die Stichworte für diese Ausgabe Banner generieren.
Okay.
Ich sage Toaster.
Toaster, okay.
Drohne?
Drohne. Und ich sage Maschinentherapeut.
Ich dachte, jetzt kommt was Kapitalismuskritisches.
Hm. Ist das nicht Kapitalismuskritisches? Okay. Neolips-Religion. Gefällt dir das besser?
Ja, genau.
Oh ja. Bitte, was macht da eine KI draus?
Ja. Und das wird dann der Banner.
Teil 18. Abschluss und Verabschiedung.
Ah, es hat also ich muss zugeben, ich bin gerade total, ich bin am Ende.
Am Ende? Ja.
Ja.
Das ist in Ordnung.
Wir haben ja auch.
Ich bin auch durch.
Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Heute. Ich will nicht behaupten, dass wir heute irgendeine Besprechung hier zusammenbekommen haben, aber es hat Spaß gemacht. Nein.
Das stimmt, ja. Aber das ist ja irgendwie immer so, oder? Also.
Weil bei Quality Land ist das jetzt immer so gewesen, ja. Ich glaube, bei Känguru Chroniken waren wir stringenter. Aber es ist echt, ich finde, das ist ein Geist des Textes, was wir hier gemacht haben. Voll und ganz.
Ja, definitiv. Das ist ein geistiges Kind des Textes.
Ach so, ja.
Also,
das stimmt. Ja.
Das war jetzt Quality Land 3.0 heute.
Ja. Ja. Tja, Leute.
Jo, Dan.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Wir müssen es abrappen.
Jo.
Ja. Es hat mir viel Spaß gemacht. Kommt gut ins Bett.
Ja, du auch. Und besser dich noch.
Gleichfalls.
Ja, genau. Besser dich. Nimm keinen mit, ne?
Genau. Und melde dich, wenn du in Köln bist.
Ja, genau. Melde dich, wenn du angekommen bist, ne?
Ja. Nee, also, ja, egal. Melde dich, wenn du in Köln bist, Basti.
Ja, ach so, meinst du das? Ja. Ach so.
Ich dachte, du meintest ja vorher, du kommst vielleicht bald.
Ja, also, ja, ich weiß noch nicht, wie bald ist, aber es wird hoffentlich passieren.
Ich würde mich freuen.
Ja, alles klar.
Köln wird sich nicht in Luft auflösen.
Nicht demnächst, ne.
Das denke ich auch. Es ist schade für den Rest von Deutschland, aber naja, nein, Quatsch.
Mit dem Geiste grüßt nach Düsseldorf.
Oh Gott. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt,
Es kippt in der Lokalpatriotismus. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Ja, danke
schön.
Euch auch.
Bis dann. Ciao.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja!
Könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay. Wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild.
A link to the Freesound-Account.
A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der
Show Notes.
Extra!